Salü und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge eures vermeintlichen Lieblingspodcasts Film ab, Buch auf, gekonnt, ahnungslos, mit mir, dem Bene. Und er ist auch wieder dabei, frisch im neuen Jahr nach der ersten Ausgabe, folgt die zweite Ausgabe mit dir, mein lieber Leon. Sei gegrüßt.
Sehr schön, ja, sei ebenfalls gegrüßt. Da sind wir doch noch schön im Zeitplan bisher, das ist super. Das neue Jahr kann ja also gut losgehen, für unsere HörerInnen hoffentlich auch ganz gut. Mit unseren unterhaltsamen Inhalten hoffentlich. Und ja, heute sind wir ja schon wieder gut vorwärts gekommen. Da steht ja schon wieder das Finale ins Haus.
Naja, Staffelfinale, du sagst es ganz genau.
Staffelfinale, ja. Wenn du es gleich so groß machen willst, nehmen wir auch.
Ja, wir schließen heute nämlich ein Buch ab. Und ja, ihr seid ja wahrscheinlich alle treue Hörer und Hörerinnen, deswegen werdet ihr es wissen. Es geht um Der Spion, der mich liebte, von Ian Fleming. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich eher den Film. Wir haben uns gedacht, Film alleine ist ein bisschen langweilig. Wir schnappen uns auch das Buch. Das Buch ein absolutes Meisterwerk, aber dazu dann später mehr im Ranking. Bringen wir heute zu Ende und haben da noch vier pfiffige Kapitel vorbereitet. Jeder zwei, die er präsentieren wird und bestimmt das eine oder andere Thema, was wir dann zusammen erörtern werden. Genau, und freuen uns auf eine pickepackevolle Folge. Mit eben vier Kapiteln, einem Ranking und natürlich noch Leons Walk of Shame, nämlich das Quiz, wo er sich hoffentlich intensiv bemüht hat, seine Wissenslücken zu schließen, um heute da mit zwei Punkten rauszugehen. Aber das folgt ganz am Ende dieser Episode.
Ja, schauen wir mal. Trainingslager war sehr überschaubar, würde ich behaupten. Aber das ja, da will ich auch nicht zu viel vorwegnehmen. Das zeigt dann nachher die blanken, nackten Fakten und Zahlen, die dann immer Endergebnis dastehen. Aber Ziel ist ja schon, dass ich diesmal wenigstens vielleicht im Plusbereich lande am Ende. Schauen wir mal.
Ja, auf einmal sind wir weg von deinen, vier Punkte wäre schon schön, jetzt ist es Schadensbegrenzung, man kennt ihn.
Ja gut, aber drei wäre halt auch nicht im Plusbereich, ist halt so eine Nullding, ne? Bei sechs Kategorien sind es, glaube ich, immer, wenn ich, oder habe ich jetzt falsch gerechnet? Doch, ja.
So, stehst bei 2,5 Punkten, also
ein halber und es wäre schon mal der Schaden begrenzt, aber dann geht halt auch noch was nach oben. Also da, ich bin mal leicht zuversichtlich, dass wir das vielleicht hinkriegen.
Schieben wir das erstmal in den Ordner für späteren Verlauf. Jetzt wäre es fantastisch, aber ich bin mir ganz sicher, dass du es wieder schaffst, uns alle, also es meint mich und die HörerInnen, abzuholen, was in diesem Buch bisher so geschah, damit wir heute einen nahtlosen Einstieg schaffen und unsere vier Kapitel wunderbar eingliedern können.
Ja klar, gebe ich gerne den kleinen Rückblick oder die kleine Zusammenfassung von den letzten Malen. Wir sind oder haben bereits zwei Buchteile ja hinter uns. Das ist ein etwas kürzeres Buch gewesen und haben damit auch schon deutlich mehr als die Hälfte geschafft. Heute, wie angesprochen, großes Finale. Bisher hat die eigentliche Geschichte im Hier und Jetzt nur in wenigen Stunden gespielt. Und zwar ansonsten, genau, hing unsere Hauptfigur Vivienne Michel relativ viel in ihrer Vergangenheit rum, insbesondere, oder in ihrer Gedankenwelt so, ne, insbesondere mit zwei ihrer relativ unglücklichen Männergeschichten, die standen dabei im Fokus und ja, irgendwann ist es dann so ein bisschen mehr gekippt, dass wir in die Realität oder ins Hier und Jetzt eben zurückkommen und dort wird sie recht krass auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Sie versucht irgendwie eine Nacht im relativ abseits gelegenen Dreamy Pines Motel zu überstehen, irgendwo im Staat New York in den entlegenen Wäldern. Und was erstmal eigentlich einfach klingt und vielleicht auch ein bisschen cozy, so hat sie sich tatsächlich auch vorgestellt, er wird dann doch schwieriger als gedacht, was anfangs mit einem Jahrhundertgewitter anfängt und sie schon ein bisschen mental Damage, sage ich mal, zufügt, wird dann noch unangenehmer als zwei vermeintliche Versicherungstypen, Sluxy und Horror, sie besuchen kommen und sie natürlich auch reinlässt. Das nimmt dann eine unschöne Wendung den Abend über und sie wird dementsprechend übel zugerichtet oder wurde bisher recht übel zugerichtet, durfte dann aber, und da waren wir mehr oder weniger stehen geblieben, plötzlich doch nochmal ein bisschen Hoffnung wittern und wer hätte es gedacht, irgendwann tritt eben ein gewisser James Bond auf den Plan. Der kommt nämlich auch noch vorbei oder ist vorbeigekommen und die beiden Verbrecher fanden es nicht so gut. Viv fand es natürlich umso besser. Bond markiert auch gleich sein Revier und so haben sich erstmal zwei Lager gebildet, die sich so ein bisschen abseits voneinander auf was auch immer vorbereitet hatten. Und als es dann endlich Mitternacht war, kommt ein bisschen Bewegung in die Sache rein und ziemlich genau da waren wir dann auch stehen geblieben. Wie die Bewegung aussieht, was jetzt noch folgt, da darfst du uns mit Kapitel 12 einmal einführen. Ich hoffe, das reicht für den Moment. Ist doch irgendwie vielschichtiger, als ich gedacht habe, aber trotzdem, da kommen wir aber später vielleicht auch noch zu, ein bisschen platt auch an ein, zwei Stellen, eigentlich so in das gesamte Buch. Aber wir schauen nachher im Ranking rein.
Das ist ein gutes
Stichwort. Ich übergebe dir das Mic.
Ich denke, das reicht zur Grobübersicht auch. Alle, die es noch expliziter haben möchten, können auch einfach in die letzten Folgen reinhören. Da ist alles natürlich en Detail ausgearbeitet, aufs Schärfste, aufs Minimalste. Und jetzt gehen wir rein in Kapitel 12 mit dem Titel Schlafen, vielleicht auch Sterben. Für alle Beteiligten, egal auf welcher Seite des Gesetzes man steht, war es ein langer Tag und höchste Zeit, die Betten zu beziehen. Grund zum Anlass, dass Viv und Bond eine kleine Pyjama-Party feiern und Survival-Tricks und Tipps austauschen. Schwierig nur, wenn das Schrecken immer einen Schritt voraus ist. Ein Garant für eine hitzige und emotionsgeladene Atmosphäre. Aber was kann man da riechen? Ist das etwa der Funken der Liebe oder doch eine mittelschwer drohende Waldbrandkatastrophe? So oder so, die Karten liegen nun ausgebreitet vor uns auf dem Tisch.
Ja, das ist alles drin, würde ich sagen, in dem Kapitel.
Ja, das ist noch eins der längeren gewesen, meine ich. Oder zumindest, wo man so ein bisschen mehr Inhalt rausholen konnte. Gegen Ende wurde es dann ein bisschen dürftiger. Du hast korrekt gesagt, wir sind jetzt so um Mitternacht rumherum. Wir befinden uns immer noch in unserer Empfangshalle, Hütte, wie auch immer. Und dort spaziert gerade Sluxy durch die Hintertür raus. Und Horror geht zu James und Viv rüber und teilt ihn bestimmt, aber nicht ganz unfreundlich mit, dass jetzt hier mal finito la musica sei. Sie schalten jetzt den Strom ab, um Geld zu sparen. Sein Kumpel holt auch gerade Öllampen. Viv ist jetzt auch wieder angekommen im Hier und Jetzt und denkt daran, die Tür mit allem Möglichen zu verrammeln dann in ihrer Hütte. Wird wahrscheinlich aber nichts bringen, da die beiden einen Generalschlüssel haben und sich einfach Zutritt verschaffen können. Sie ist also komplett auf Bonds Hilfe angewiesen. James sagt, das sei eine gute Idee, mit dem jetzt hier mal die Lichter ausmachen. Er brauche dringend Schlaf und Horror bestimmt auch bei dem wichtigen Job, den er doch hat. Das bekommt dieser leider in den falschen Hals und wir wissen, was er damit meint. Naja, Geschäfte, die laufen ja hier anscheinend eher schlecht. Das Motel ist in keiner großen Partnerkette angegliedert. Und jetzt müssen sie hier jeden Löffel zählen, um irgendwie die Cents im Auge zu behalten. Und dann wird der Laden sehr wahrscheinlich doch demnächst auch komplett geschlossen werden, weil er einfach nicht wirtschaftlich ist. Horror findet die Situation nicht so witzig oder den Kommentar vielmehr. Fährt James an, er soll endlich die Schnauze halten und hier nicht irgendeine Art von illegalen Geschäften unterstellen. Das wäre ja auch ziemlich weit hergeholt, kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das sagt James, nee, das will ich auch gar nicht, aber er wisse genau, warum Horror auch so einen bleichen Hautton hat. Zwinker, zwinker. Der versteht die Andeutung, beruhigt sich und sagt, ja, okay, jetzt ist aber hier wirklich Schluss, ich habe keinen Bock mehr auf Debatten. Sie verlassen die Hütten und Sluxy kommt wieder, bringt jedem eine Öllampe mit und alle gehen dann ihre Wege. James begleitet Viv in ihre Hütte und es gibt nur einen Eingang. Das ist schon mal prinzipiell gut. James zeigt ihr, wie sie die Tür komplett verrammeln kann, wenn er dann raus ist. Außerdem bekommt sie auch eine Waffe von ihm. Sie soll sich ein Schlaflager bauen, aber das Bett so lassen, wie es ist, damit, wenn jemand an die Fenster kommt und einfach wahllos aufs Bett knallt, sie nicht drin liegt, aber die Person aber auch nicht, schon weiß, dass da keiner drin sein kann. Genau, dann wird ein Fernseher, soll sie so auf dem Tisch drapieren an der Tür, dass, wenn die Tür gewaltsam versucht wird aufzubrechen, der Fernseher runterfällt, wie so eine Art Alarmsystem. Dann kann James eben auch reagieren, kann rankommen und sobald sich jemand an der Tür generell zu schaffen macht und sie kriegt es mit, einfach draufhalten mit der Waffe, weil das ganze Magazin in die Tür reinballern, irgendwas wird schon hängen bleiben. Und spätestens das wird ihn dann wach machen und rüberholen. Sie möchte extrem ungern, dass er geht, aber er hat Pläne, so wird es uns vermittelt. Dann wird er sich noch ungefragt geküsst. Beide schieben sich den Arsch voll mit Komplimenten und es geht weiter mit der Küsserei und dann geht er. Was man da anmerken muss, James wirkt da auch wieder leicht übergriffig, also nimmt sich das, was er möchte, ohne zu fragen und ja, schwierig, aber scheint extrem. Er da auf eine Partnerin zu treffen, die dem Ganzen nicht abgeneigt scheint. So, Viv ist alleine in der Hütte, denkt sich, okay, jetzt erstmal Bart fertig machen, ist komplett hin und weg von diesem James Bond und will ihn auch gar nie wieder gehen lassen, weiß aber, sie muss. Sie kann diesen wilden Mustang nicht einfangen. Das hat wahrscheinlich vor ihr auch noch keine geschafft und es wird auch keine nach ihr schaffen. Und mit diesem Gedanken verrammelt sie dann ihre Hütte, wie besprochen. Sie versucht, etwas durch die Wände zu hören, aber Fehlanzeige, man hört leider nichts. Und dann macht sie sich daran, ihr Schlaflager zu bauen und legt sich dann auch rein. Denkt die ganze Zeit natürlich an ihren Traumprinzen James, bis sie dann so ein bisschen vor sich hin döst. Der Schlaf ist nicht von Dauer, sie wird wach und es ist eine Totenstille, ungewöhnlich. Dann dreht sie sich um und will weiterschlafen, denkt, okay, alles klar, bemerkt dann aber irgendwie Licht in einem oder in ihrem Kleiderschrank. Und sie denkt, das ist das Automatische, weil der nicht richtig zu ist oder irgendwie sowas. Und will nachsehen gehen und während sie geht, fällt ihr ein, scheiße, der Strom ist doch abgeschaltet, das kann gar nicht sein. Dreht um, will zu ihrer Waffe zurück, doch Sluxy kommt schon mit Taschenlampe bewaffnet, in der Hand auf sie zugesprungen und macht sie über sie her und irgendwas erwischt sie am Kopf und sie verliert das Bewusstsein. Traumhaft, traumhafte Begegnung. Sie kommt dann wieder zu sich in so einer Art Kriegszustand. Die Hütten brennen alle lichterloh und sie wird draußen über das Gras geschleift. Sie tritt wie wild um sich, doch erkennt, warte mal, das ist gar nicht Sluxy, der sie hier zieht, sondern das ist James. Und der bedeutet ihr auch ruhig zu bleiben. Dann geht dieser wieder weg. Sie checkt sich ab, ob sie irgendwie was an Spuren auf sich hat, an sich hat, wie auch immer. Aber aus einer fetten Beule am Kopf geht es ihr gut. James kommt dann wieder. Er hat zu ihrer Freude obenrum nichts an. Er erklärt ihr, was der Plan ist, also beziehungsweise was der Plan von Horror und Sluxy ist. Sie brennen alles nieder hier, damit Sanguinetti die Versicherungssumme kassieren kann. Er könne sie aufhalten, das würde aber dann ziemlich gewaltsam laufen. Zeugen wären sehr viel schlimmer für den Schaden, als wenn es jetzt hier Leichen geben wird. Also wenn er jetzt bei dem Versuch, sie zu stellen, sterben würde, es wäre viel besser, wenn sie einfach die Cops am nächsten Tag einschalten könnten und ihr das berichten. Viv versteht und fragt, ob man ihre Vespa nicht noch retten könnte. James sagt, kein Problem, ist schon passiert. Ihre guten Klamotten sind aber leider futsch. Er hat versucht, alles von ihr zu retten, was er finden konnte. Der Preis dafür ist, dass einige seiner eigenen Sachen verbrannt sind, die er zurücklassen musste. Und erklärt, die beiden machen das Ganze mit Thermitbomben, die sie in jeder Hütte einzeln zünden. Die hinterlassen nämlich keine Rückstände und für die Versicherung ist das eine sichere, also für die Versicherungssumme ist das eine relativ sichere Bank. James hatte sowas in der Richtung auch bereits befürchtet. Er hatte auch dran gedacht, seine Reifen direkt zu reparieren und dann mit ihr wegzufahren. Aber das hätte zu einem offenen Konflikt geführt. Also Sluxy und Horror hätten sie nicht einfach gehen lassen. Und der wäre ziemlich sicher tödlich verlaufen. Ihre Rolle, um das jetzt nochmal zu manifestieren, war die der Schuldigen. Man hätte gesagt, sie habe dummerweise eine Öllampe umgestoßen des Nachts und damit das Feuer in Gang gesetzt. Prinzipiell ein guter Plan und selbst James Auftreten wäre nur eine minimale Störung. Allerdings hat er Schusswaffen dabei und auch ihr gegeben. Das wäre ein Problem in der Nachforschung. Die hätten bei der Polizei nämlich für Schwierigkeiten gesorgt, dass das nicht vielleicht doch ganz natürlich gewesen wäre. Aber Sluxy und Horror sind ja, wie gesagt, Profis. Die hätten dann einfach die belastenden Beweise aus der Asche rausgeholt. Stelle ich mir extremst aufwendig vor, weil du musst ja warten, bis alles abgekühlt oder einigermaßen abgekühlt ist, bevor du da reingehst. Und dann musst du wissen, wo du suchst und was du suchst.
Ja, genau. Und es war ja nicht klar, also eigentlich wussten sie ja nicht, dass sie eine Waffe hat. Das hätten sie erst danach festgestellt, wenn sie es zufällig in den Ascheresten gefunden hätten. Dazu hätten sie die aber durchsuchen müssen, was sie aber ja gar nicht vorhatten. Also, ja, wie du sagst, sie hätten auch gar nicht gewusst, nach was sie suchen und dass sie überhaupt suchen müssen, stelle ich mir auch schwierig vor, zumal sich die Gefahr ja erhöht, je länger du dort bleibst, desto eher rückt irgendwann die Feuerwehr oder die Cops an und nehmen dich auch gleich mit. Also,
der Plan hat ein paar Schwächen, würde ich sagen.
Ja.
Dann fragt Viv, ja, aber warum hat man dann nicht einfach versucht, ihn zu töten, weil er ja quasi diese unangenehme Variable in der Gleichung ist? Wollte man? James hat eine Attrappe im Bett platziert und das Zimmer entsprechend hergerichtet, als hätte er sich dann im Bett verkrochen, doch eigentlich wartete er im hinteren Teil der Hütte. Dann wurde bei ihm die Tür eingetreten und sein Dummy mit einem Schalldämpfer niedergestreckt. Anschließend wurde der Brandsatz gezündet. Es wurde aber nicht überprüft, ob James tot ist oder ob das überhaupt James ist. Ist auch vollkommen egal. Man ging davon aus, er war jetzt auf jeden Fall hinüber. Dann ist James Zwiff und er erkannte, dass Luxie die Außenwand der Hütte in seiner Abwesenheit beschädigt hat, um in ihren Schrank einzusteigen, also wie so eine Art zweite Boden zu schaffen. Und er konnte sie noch gerade aus der Hütte holen, während die beiden sämtliche andere Hütten in Brand gesteckt haben. Da habe ich eine Frage. Ich verstehe es nämlich nur so bedingt. Sluxie, Ziel, die ganzen Abend oder ganze Nacht war eine Vergewaltigung. So, ja. Und dann ist er bei ihr in der Bude.
Ja.
Sie ist bewusstlos. Habe ich
auch mich gefragt, ja.
Und anscheinend hat er sie ja wirklich nur bewusstlos geschlagen, ja. Zurückgelassen, den Brandsatz gezündet und ist weitergegangen.
Absolut. Habe ich auch nicht verstanden. Also, es wird ja auch gar nicht mehr aufgegriffen. Dafür, dass es davor das zentrale, so bitter es klingt, Stilmittel letztendlich war für seine Person, ist dann, wenn die Möglichkeit da ist, einfach so, okay, ja, lass gehen, lass kurz in Brand stecken. Ciao. Weiß ich nicht. 180-Grad-Wende fast schon. Ich meine, mir ist es lieber so, sonst hätten wir hier wieder ein paar schöne Texte drin, aber
so war es auch gar nicht gemeint, schlüssig. Aber ja, wirklich ein paar Fragen bei diesem tollen Plan. Gut, Viv fragt nun, ob James sie jetzt wirklich verfolgen muss. Das wäre einfach saugefährlich. Geht's nicht anders? Noch haben sie den Überraschungsvorteil auf ihrer Seite. Und wenn sie entkommen, machen sie mit der Nummer immer und immer weiter. Und Viv will jetzt unbedingt helfen und ihn nicht verlieren. Er macht klar, dass sie sich nicht so an ihn ketten soll. Also ihm ist es gerade ein bisschen too much mit ihrer Art. Er muss jetzt seinen Job machen. Sie bekommt wieder eine Waffe und soll von einem Stellplatz aus zusehen. Wenn irgendwas schief geht, soll sie sich verstecken, bis die Bullen am nächsten Tag kommen und dann alles berichten. Inklusive, dass er James Bond 007 hier war und mit der CIA im Kontakt steht. Also das ist der magische Joker an der Sache. Und ansonsten soll es jetzt erstmal in Deckung gehen. Und James macht sich dann auf die Reise. Sie bleibt dann da, denkt drüber nach und wir erfahren in Kapitel 13, wie es weitergeht.
Ganz genau. Ich glaube, da können wir auch gleich reinspringen. Geht ja relativ nahtlos weiter. Und außer du hast noch irgendwie so ein paar Sachen, die du noch aufgreifen wolltest aus Kapitel 12.
Nee, also wie gesagt, dieser etwas krude Plan fand ich nicht ganz nachvollziehbar. Also im Kern halt schon, aber ich weiß es nicht. Da waren so viele, also wie du schon sagtest, da ist ein Riesenfeuer, man kann anscheinend, das wurde im Nebensatz erwähnt, den Ort auch irgendwie einsehen. Also wenn da irgendwer dieses Riesenfeuer sieht und die Polizei oder die Feuerwehr holt, ist dieser Plan auch nichtig, mehr oder weniger. Also weiß ich nicht. Ja. Das sind so ein bisschen viele Eventualitäten, die nicht mitbedacht wurden.
Ja, oder die halt den Plan auch ganz einfach scheitern lassen können. Er kann natürlich auch so funktionieren oder hätte so funktionieren können, aber naja, gut. Schauen wir mal, was Kapitel 13 bringt. Lieber mittendrin als nur dabei. Wenn die Chance da gewesen wäre, wäre hier der Moment gekommen gewesen, an dem man doch noch einmal von seiner Hauptrolle zurücktritt. Doch es gibt keine Wahl, es geht vom Zuschauerrang ins Rampenlicht. Und leider ist es nicht nur der Spotlight und unangenehme Kisscam-Stadium-Moment auf der Videowall, sondern eher Kategorie Lebendziel. Man hätte sich hier aber dennoch nicht nur mit etwas mehr Ruhm bekleckern, sondern am besten sogar richtig damit klotzen dürfen. Aber hätte, so wird aus Komfort eben Lebensgefahr. Vielleicht stellt eine Brandmauer ja einen soliden Schutz dar. Jedenfalls braucht es dringend Feuerschutz. Ja, bisschen hin und her gewürfelte Worte. Die gesalbten Worte haben aber jetzt ein Ende. Wir springen rein in Kapitel 13 und Bond ist weg. Du hast es gerade gesagt, er hat sich auf den Weg gemacht, um da mal ein bisschen aufzuräumen. Viv steht irgendwie ein bisschen verloren und verlassen da, versucht sich zu verstecken, sage ich mal im weitesten Sinne, oder eben nicht gesehen zu werden. Und bei ihr geht aber ein bisschen das Kopfkino los. Sie wirft ihm vor, dass er irgendwie ein bisschen hätte sensibler reagieren können, ein bisschen rücksichtsvoller hätte gewesen sein können. Hat schon in der Vergangenheit von sich gesprochen, ja auch im vorherigen Kapitel, hat gesagt, hey, meine Nummer, die hilft dann immer, wenn ich irgendwie weg bin oder nicht mehr lebe oder ja, nicht zurückkommen, wie auch immer. Das hat ihr irgendwie auch zu schaffen gemacht. Gleichzeitig weiß sie aber auch, dass er ihr nur Mut machen wollte und sie ist sich sicher, der hat alles im Griff, der kennt ja solche Situationen. Sie aber halt eher nicht und das macht ihr eben so ein bisschen was zu schaffen und sie denkt eben oder wirft ihm dann vor, dass er das hätte wahrnehmen müssen. Also malt sie sich die bereits schlimmsten Szenen aus, während sie zu Haus 3, wo sie sich verstecken soll, vordringt. Und dort kann sie erstmal in Ruhe beobachten. Es ist aber nicht allzu viel zu sehen, außer einem Flammenmeer um sie herum, weil ja alles lichterloh brennt. Ohne vorheriges Unwetter am Vorabend ist ihr irgendwie auch klar, wäre das vielleicht ein prächtiger Waldbrand geworden. Ja, dass die ganze Nässe im Unterholz und so schützt da so ein bisschen davor. Und nach kann sie eben auch beobachten, wie das Gästehaus einstürzt. Und ja, mehr ist aber nicht zu sehen, weder von Bond noch von den Männern. In der Ferne sieht sie dann auch die Straße, da sind die zwei Wagen schon geparkt, die da schon den ganzen Abend quasi stehen, ein bisschen bereit zum Loskommen. Und dann plötzlich nimmt sie aber eine Bewegung wahr und das ist gar nicht mal so optimal, denn die zwei Herrschaften Sluxy und Horror kommen direkt auf sie zu, jeweils einen geretteten TV im Arm, also die versuchen da auch noch mal ein bisschen extra Kasse zu machen mit den Sachen.
Das müssen ja noch die richtig schweren Biester, diese richtig fetten Röhrenfernseher
ja,
gewesen
sein. Ja, die haben halt auch noch ihr Workout, haben sie auch noch gleich mitgemacht.
Mal so richtig schön Leistenbruch zu ziehen kannst, geil.
Ja, die müssen gut verkauft worden sein, wenn du dafür noch einmal durch die Flammen gehst. Ja, Viv fragt sich aber währenddessen, anstatt sich selber irgendwie so ein bisschen mehr in Schutz zu bringen, was Bond eigentlich so treibt, der ist irgendwie gar nicht zu sehen. Wäre aber jetzt eigentlich ein idealer Moment, die zwei zu stellen. Die haben beide die Hände voll, können also nicht reagieren und ihr schießt schon der Gedanke durch den Kopf und ich stelle mal dahin, dass es ein sehr unüberlegter Gedanke ist. Sie könnte ja das Ganze übernehmen und wenn sie noch lang auf Bond wartet und nichts passiert, ist diese Chance nämlich vorbei und sie könnte ja vielleicht da eingreifen. Traut ihren Schießkünsten aber nicht so und ich sag an der Stelle besser so, weil ich glaube, das wäre ein Schuss in den Ofen gewesen und nach hinten losgegangen. Aber ist nur ein Gefühl. Bond tritt dann aber auch auf und läuft ihn quasi in den Weg, tritt ihn in den Weg und versucht sie aufzuhalten. Mit gezogener Waffe. Sie sind natürlich völlig perplex und auch nicht wirklich handlungsfähig. Und dann ruft er aber Viv dazu, die dann auch gleich gesprungen kommt, so war es ja im Voraus abgesprochen. Er meint, er braucht ihre Hilfe. Und während die beiden baff sind und natürlich die beiden auch übelst beschimpfen, was für Verräter und wie und was die alle sind, und dass sie doch bitte sie nicht hops nehmen sollen, droht sie ihnen mit ihrer Waffe, was natürlich Sluxy noch deutlich wütender macht. Bond verlangt dann, dass sie die beiden durchsucht. Ich weiß auch nicht, wie gut der Plan ist, es zeigt sich aber gleich. Sie soll ihnen quasi ihre Waffe abnehmen, er wird sie weiterhin in Schach halten mit seiner Waffe und sie kann dann in Ruhe durchsuchen. Ja, los geht's mit Horror. Der stinkt aber wohl absolut bestialisch, was sie einen kurzen Moment zögern lässt. Also bei Viv, die ja jetzt eh schon nicht die besten Erfahrungen mit den zwei Herrschaften hat, packt der blanke Ekel, sie fängt an ein bisschen zu zittern, das heißt, sie wird dann so ein bisschen unsicher und natürlich, Horror ist ein absoluter Profi, der Hund nutzt es raus, lässt den Fernseher fallen, schlägt, wirft die Waffe aus der Hand und presst sie blitzschnell zu Boden. Damit ist der Vorteil auch relativ dahin, Bond kann natürlich noch reagieren, sein Schuss verfehlt aber seine Wirkung, er trifft nicht wirklich und auch das Kratzen und Schlagen und Beißen und was weiß ich was von Viv bringt sie nicht wirklich aus dieser unkomfortablen Situation heraus. Bond gibt weiter Anweisungen. Sie versucht, die Schussbahn frei zu machen, indem sie sich breitbeinig hinstellt. Ich weiß nicht, wie viel Vertrauen ich da in dem Dunkeln hätte, dass mein Bein da nicht das Getroffene ist, aber ja, es gibt wohl auch einen Treffer, nicht bei Viv offensichtlich. Sie wird nämlich plötzlich losgelassen, ist frei und wirft sich einfach blitzschnell auf den Boden. Aber auch wenn Horror jetzt getroffen ist, es gibt ja auch noch unseren guten Sluxy. Der wird nämlich auch langsam aktiv. Ich weiß nicht, der hat eine lange Leitung vielleicht auch. Oder es geht blitzschnell alles. Er lässt nämlich jetzt auch langsam den Fernseher fallen, beziehungsweise fallen lassen ist zu viel, ist noch untertrieben. Er versucht, den Fernseher nach Bond zu werfen. Stelle ich mir auch hart vor, vor allen Dingen mit dem Hinweis auf den Röhrenfernseher. Aber das hat wohl auch einen Effekt. Beide können nämlich fliehen, weil Bond dann auch kurz von der Rolle ist. Sie schießt zweimal hinterher, also sie wird dann auch nochmal aktiv aus ihrer mittelmäßigen Position am Boden, verfehlt aber beide Und ja, dann ist erstmal wieder ein bisschen Ruhe. Sie kann sich in Ruhe um Bond kümmern. Der scheint ein bisschen was am Kopf abbekommen zu haben. Ein kleiner Cut. Ja, ist aber jetzt nicht super, super schlimm. Sie reagiert trotzdem blitzschnell, rennt ins Gästehaus rüber, das ja schon, man muss sich vorstellen, halb am Einstürzen ist und erinnert sich, dass ja vor geraumer Zeit Horror auch schon sich verarzten musste und dass da irgendwo noch der Erste-Hilfe-Kasten auf dem Tisch stehen muss. Den packt sie, springt durchs Fenster rein, holt raus, verarztet Bond, fragt mich, ob das wirklich notwendig war, dass der Erste-Hilfe-Kasten geholt wird. Erscheint mir sehr viel Aufwand und sehr viel Gefahr. Also zum einen ist sie nicht in Deckung, zum zweiten geht sie in ein brennendes Haus rein und zum dritten scheint Bond, wie wir jetzt merken, relativ gut bei sich zu sein. Denn es ist dann auch Zeit für eine kurze Besprechung zusammen mit der Verarztung. Und ja, Bond hat selber so das Gefühl, dass er das Ganze schon etwas verkackt hat. Also hätte man auch ein bisschen geiler machen können. Er sagt dann halt auch, ja, aber kaltblütig hier jemand umzulegen, das kann ich halt auch nicht. Da stellt sich mir dann so ein bisschen die Frage, Jobtauglichkeit, Fragezeichen. Und so richtig kaltblütig wäre es ja auch nicht gewesen, weil sie ja selbst in Lebensgefahr mehr oder minder geschwebt sind. Aber gut, sei es drum, die Chance ist dahin. Er meinte aber, er hätte wenigstens halt Horror laufunfähig machen müssen, dass Luxy nur noch alleine durch die Gegend rennen kann. Aber auch das ist ihm eben nicht gelungen. Und ja, Sluxy hatte wohl immerhin keine Waffe bei sich, das war dann ihr Glück, also für sie und für ihn, dass sie dann wenigstens nicht über den Haufen geschossen wurden. Aber ja, Bond sagt, lange können wir hier trotzdem nicht bleiben, die zwei sind ja schon Profis, die haben sicher noch ein bisschen mehr schweres Gerät dabei. Und während er noch vorschlägt, sich zu verziehen, knattert auch schon das Maschinengewehr aus einem der Gästehäuser los. Und sie können sich gerade noch so hinter dem lodernden Hauptgebäude oder besser gesagt der letzten verbleibenden Wand des Hauptgebäudes, die noch nicht brennt, verbarrikadieren. Und Bond stellt einmal mehr fest, sie brauchen einen Plan. Das ist absolut richtig. Und Bond stellt auch fest, er muss sich ein bisschen bessern, sonst wird das Ganze hier nicht so richtig gut zu Ende gehen. Er hinkt seinem Können und seinen Reaktionen bisher etwas hinterher. Aber ja, viel Zeit bleibt halt nicht. Weil, wie gesagt, das Gebäude steht in Flammen, plus die anderen zwei sind jetzt gerade so ein bisschen im Vorteil. Der Plan, den Bond dann ausgearbeitet hat, der ist so ein bisschen mittelmäßig, aber ja, besser geht's halt in der Schnelle der Zeit nicht. Sie soll zur Straße und zum Auto von den beiden Gangstern kriechen und er hält die beiden so lange in Schach, also gibt ihr quasi Feuerschutz und das wird dann schon werden, wird schon mit den zwei fertig werden, da ist er sich relativ sicher. Einer ist ja auch immerhin schon verletzt. Und ja, außerdem arbeitet so ein bisschen die Zeit gegen die beiden. Sie wollen ja quasi weg, weil sie ja die Gefahr ist, dass sie erwischt werden. Wenn dann doch irgendwie mal Feuerwehr und Polizei vorbeikommen sollte, wäre mittelmäßig gut. Bond soll dann Bescheid geben oder will dann Bescheid geben, sobald sie schießen soll, wenn die beide auf sie zukommen. Sie sagt auch, bitte halt auch nicht früher schießen und ich habe noch gedacht, so während er das sagt, so das könnte ein Fail geben, aber scheint erstmal soweit zu klappen, der Plan. Sie schafft es nämlich tatsächlich ungesehen im Wald, im Unterholz vorzudringen bis auf Höhe der Autos und kann dann ungesehen zu den Autos so rüberkriechen. Bond hat so ein bisschen die Hoffnung, dass sie damit eben fliehen können. Dann plötzlich sieht sie aber im Mondlicht etwas sich bewegen. Sie hat da wieder recht guten Überblick im Zuschauerrang. Und Horror kriecht mit gezücktem Revolver von hinten an die Stelle heran, an der sie gerade beide gestanden hatten. Sluxy ballert weiterhin mit der Maschinenpistole wild in der Gegend rum und will damit wohl erreichen, dass Bond festgesetzt wird und eben nicht von dieser Position, wo sie eben noch gestanden haben, fliehen kann und Horror sich dann quasi ihm von hinten packen kann. Bond hat aber den Braten gewittert und verbarrikadiert sich bei den Gästehäusern. Und die beiden haben es irgendwie nicht mitgekriegt, denn Horror bekommt es erst mit, als er sein gesamtes Magazin blind auf die Stelle verballert hat und damit keine weiteren Erfolge erzielt hat und dass dort eben kein Bond mehr zu finden ist. Kurz darauf verlässt Sluxy nach zwei Schüssen schreiend seine Position. Offenbar wurde er auch von irgendwo getroffen, das konnte Viv von da aus nicht sehen, da kriegen wir auch nicht wirklich Informationen drüber, aber vermutlich hat sich Bond irgendwie um das Haus herumgeschlichen und damit dreht die Maschinenpistole dann frei. Das ist natürlich nicht ganz ungefährlich, aber Slugsy macht sich auf den Weg zu den beiden Wagen. Dort wartet bereits Horror. Sie haben aber irgendwie Viv da noch nicht gesehen. Und Horror gibt ihm dann wieder Feuerschutz, sodass die beiden es irgendwie zum Wagen schaffen und in den Wagen springen, um Gas zu geben. Zeit für Viv, denkt sie sich. Hier könnte ich mal wieder eingreifen. Wartet nicht länger und versucht mit wenigstens einem Treffer irgendwie zu erreichen, dass die zwei gestoppt werden. Gelingt ihr natürlich nicht. Sie ist natürlich extrem frustriert und Bond hat wieder seinen Auftritt. Die zwei
rasen. Aber sie hat auch wirklich das ganze Magazin verballert, ja, und nicht einen sinnvollen Treffer erzielt. Das ist ja wirklich bitter.
Ja, das ist, weiß ich nicht. Und ich dachte eigentlich, sie steht ja bei den Wagen, also die Distanz dürfte nicht allzu weit gewesen sein. Kann auch von Glück sprechen, dass sie nicht gesehen wurde. Und ja, Bond steht dann dem Auto im Weg, das auf ihn zurast, was natürlich auch keine komfortable Situation ist. Immerhin, er schafft es aber dann, ein, zwei Treffer zu landen. Der Wagen kommt ins Schlingern, kommt von der Straße ab und verfehlt Bond nur ganz knapp, rast dann mit Vollgas in den See und geht dort unter. Das ist endlich der Moment, wo Viv wieder etwas befreit aus ihrem Versteck hervorrennen kann. Außer seelisch mitgenommen und abwesend ist Bond wohl nicht weiter verletzt. Das ist schon mal sehr gut. Er fängt sich auch recht schnell wieder, war noch kurz so in, ja, in Gedanken versunken. Wahrscheinlich, was er alles hätte besser machen können und ob das jetzt hier der richtige Weg ist. Beide sind komplett fertig und ein Glück, dass natürlich für die Nacht, für die restliche noch ein paar Hütten dastehen, die nicht abgebrannt sind, die offenbar nicht in Brand gesteckt wurden. Denn jetzt ist der richtige Moment für eine Mütze Schlaf. Und ja, ich könnte da nicht pennen, das Feuer wäre mir ein bisschen zu hot drumherum, dass da noch doch noch was anbrennt, wenn ich in der Holzhütte penne. Aber hey, die zwei nehmen sich ein gemeinsames Zimmer und das passt Bond natürlich sehr gut, kann man glaube ich so sagen. Und damit war es das aus Kapitel 13. Relativ viel Action, auch vielleicht eins der besseren Kapitel meines Erachtens, zumindest vom Inhalt her, weil es halt vielleicht so das ist, was man vom Buch vielleicht erwartet hätte.
Ja, stimmt. Habe ich dir recht, aber dazu können wir dann später kurz nochmal einen Ticken mehr erzählen.
Absolut.
Kapitel 14 heißt Mieze. Das Buch legt einen spannenden Twist hin und Fleming liefert im Erotik-Genre ordentlich ab. Wir bekommen wildes Gestöber unter dem Bettlaken und James kann seine Qualitäten absolut ausspielen. Wir als Leser bekommen aber endlich die weibliche Sicht auf die Dinge gezeigt, auch wenn diese wenig Überraschendes mit sich bringt. Ein Kapitel voller Höhepunkte und es scheint Ostern zu sein, da Totgeglaubte wieder auftauchen. Lasst uns die Nummer gern schnell hinter uns bringen.
Klingt gut.
Also, sie haben sich für Hütte 3 entschieden. Während Viv versucht, alles möglichst herzurichten und die Hausfrau spielt, holt James das Gepäck, was er retten konnte. Sie beschließt zu duschen und die Schrecken der Nacht loszuwerden und James schlüpft dazu. Sie säubern sich dann gegenseitig, können dabei die Hände nicht wirklich von sich lassen.
Schlüpfen ist ein gutes Wort, es wird relativ schlüpfrig, würde ich sagen. Aber ja,
das ist wohl wahr, gutes Wortspiel. Und dann gibt es eine sagenhafte Nacht zwischen den Laken mit sämtlichen Details, die man sich so vorstellen kann. Die würde ich jetzt an der Stelle aber mal auslassen. Nach der Nummer verfällt sie in ein Gedankenspiel. Noch nie hat sie jemanden so sehr geliebt. Klar, er ist hot und ein absolutes Vorzeigemodell von einem Mann, aber auch der Märchenprinz, der den Drachen erschlagen hat und die Prinzessin, also sie, als seine Belohnung ansieht. Spannender Vergleich.
Absolut.
Sie weiß aber auch, dass er morgen wieder weg sein wird und nie mehr daraus was entstehen kann oder wachsen kann. Sie denkt sich dann auch, ja, manchmal mögen es Frauen gröber angefasst zu werden und behält diese Erinnerung an diese Nacht für sich und wird sie auch für immer davontragen.
Halt wieder so ganz schwierig, ne? Hat echt beschissene Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit, wo ich auch, das soll auch überhaupt nicht lustig klingen oder so. Und dann sagt sie aber sowas, ja, find's aber schon auch geil, wenn die Männer mich dann wieder ein bisschen härter rannehmen. Weiß ich nicht. Da hätte ich ein Trauma, ehrlich gesagt. Aber gut. Sorry, nur so am Rande. Aus ihr werde ich leider auch nicht ganz schlau, aber auch, ist auch was fürs Ranking nachher vielleicht.
Ja, sie sagt dann auch wieder, ja, sie kann ihn nicht bändigen, sie wird ihn nicht unter ihre Kartoffeln stellen können, das wird keine schaffen und nach ihr werden noch etliche folgen, das weiß sie auch. Es ist auch so eine ganz seltsame Denke irgendwie. Mhm. Sie wird ihm aber auch nicht hinterherrennen, das also da zieht sie einen Cut, er ist ein Spion und hat die gottgegebenen Talente dafür, also kein Grund, ihm ein Denkmal zu errichten, also passt schon so, wie es ist. Sie betrachtet dann seinen ruhenden Körper und unterdrückt den Drang, ihn weiter zu berühren. Kurz vorm Einschlafen bewegt sich der Fenstervorhang und sie denkt, ja, das liegt bestimmt am Wind. Doch dann wird dieser heruntergerissen und Slugsy erscheint mit Waffe. Sie hat eine Schockstarre, in die sie gerät. Kann ich, glaube ich, ganz gut nachvollziehen.
Ja.
Doch James, der reagiert, es fallen in die Schüsse. Eine Kugel schlägt knapp über ihrem Kopf ein und die andere Kugel, die fliegt, lässt Slugsy verschwinden. James fragt daraufhin, wirft natürlich erstmal, ob sie gut geht, wie ihr Wohlergehen ist, geht dann raus und checkt die Lage. Kurz darauf kommt er auch schon wieder rein, verdeckt das kaputte Fenster mit einem Handtuch, sonst wird es wahrscheinlich sehr kalt werden. Und Viv schaut sich seinen nackten Körper währenddessen an und denkt darüber nach, dass man sich an sowas gewöhnen könnte, aber nur in einer gewissen Altersrange, also unter 40 ist fein und ja gut, er ist halt auch nicht fett, das geht auch und bittet ihn dann auch darum, nicht fett zu werden. Das ist ein bisschen seltsam gerade.
Aber da hast du ein bisschen wieder ein paar noch Infos zusätzlich, das mit dem fülligeren Leibesvolumen von Bond, das kann man nicht
durch. Ja, es ist einfach komplett sinnfrei. Also es trägt,
ja,
also es macht ja auch in dieser Situation hat, keinen
ihn,
Sinn.
Ja, genau, und weil sie davor auch festgestellt hat, dass sie eh ab morgen wieder los ist. Jo, gut.
Genau. James muss sich erneut für seine Unachtsamkeit entschuldigen. Er hätte das Auto länger beobachten sollen, wie es im See versunken ist. Slugsy muss es da rausgeschafft haben, mit seiner letzten Kraftreserve sich zur Hütte geschleppt haben. Jetzt sei er endgültig tot und er rät auch Viv am nächsten Morgen besser nicht, um die Ecke rumzugucken. Ist kein schöner Anblick. Sie erkennt, dass er die ganze Zeit mit der Waffe unter dem Kissen geschlafen hat und das macht er wahrscheinlich auch immer. Kann sich nicht vorstellen, wie das gesund sein kann, jede Nacht mit einer Waffe unterm Kopfkissen zu schlafen, wenn er denn überhaupt richtig schläft. Das sei ja auch mal dahingestellt. Sie sagt, dass er nur wegen ihr in den Schlamassel geraten sei und keine Schuld dafür trägt. Sie verdankt ihm nach wie vor das Leben. Ja, also prinzipiell hat sie recht, aber man muss ehrlicherweise sagen, das war jetzt der zweite dickere Fauxpas, den sich James geleistet hat. Also,
absolut.
Weiß ich nicht. Dann schmiegt sie sich an ihn. Es gibt eine zweite Runde 50 Shades of Grey mit ordentlicher Härte. Das wird auch immer wieder betont, dass es kein Kuschelsex ist, sondern es ordentlich zur Sache geht. Und danach fragt sie ihn, was eine Mieze sei. Er sagt, ja, das ist eine leicht zu habende Frau, vergleichbar mit einem Flittchen. So haben Dideldum und Dideldei sie genannt. Und sie fragt ihn dann, ob er dem Ganzen zustimmen würde, weil sie da auch gewisse Selbstzweifel hat. Und James sagt, nein, sie sei ein furchtbar liebes Mädchen und er ist komplett vernarrt in sie. Und jetzt ist aber auch gut hier mit der Fragestunde, jetzt muss man hier geschlafen werden.
Er hält ganz gute
Distanz. Ein bisschen widersprüchlich.
Ja. Schwierig. Also auch so ein Kapitel wieder, wo da musst du irgendwie nochmal alles mit rein. Da kommt nochmal so der letzte Atem von Slugsy, den er nochmal hier einbringt, aber auch gleichzeitig viel, was dann da in dem Zusammenhang gar nicht passt zu der Situation, meines Erachtens.
Ja, finde ich auch, aber gut.
Gut, gehen wir ins letzte Kapitel, Kapitel 15. Bekommen wir wahrscheinlich das eine oder andere nochmal ein bisschen zusammengefasst. Wenig Scherereien stand irgendwo geschrieben. Plötzlich wieder alleine, doch die Cops nehmen ihre Pflicht als Freund und Helfer doch sehr ernst. In puncto Pünktlichkeit liegt vielleicht nicht gerade ihre Kernkompetenz, aber dafür hilft man doch sehr gerne, ungefragt mit Tipps und Lebensweisheiten weiter. Kaum ist der eine weg, spielt also der nächste schon wieder Daddy. Denn nichts für ungut. Ganz egal, ob Held oder Bösewicht, ob für die gute Sache oder dagegen, manche Männer spielen für Viv einfach in der falschen Liga. Nur ein gut gemeinter Rat natürlich. Aber vielleicht ist die Entglorifizierung ihres Helden hier der richtige Weg. Apropos Weg, von dem hat sie einen weiten noch vor sich. Es geht weiter Richtung Süden. Neuer Tag, neues Glück, könnte man meinen. Daraus wird relativ schnell nichts, denn unser guter weißer Ritter vom weißen Schimmel, wie auch immer, hat sich in Luft aufgelöst und ist einfach abgedampft.
Nein. In
Aufregung, ja, tatsächlich.
Das ist richtig atypisch für ihn, das gibt's ja gar nicht.
Checkt Viv auch nochmal alles vor der Tür. Hätte ja sein können, dass er nur irgendwie gerade Frühstück holen ist oder schon Frühstück zubereitet, romantisch am See, was weiß ich. Nein, der Wagen ist auch weg und der Rest der niedergebrannten Häuser steht verlassen vor ihr. Also, sie hat sich's ja irgendwie gedacht, sie verarbeitet es recht schnell, packt sie auch ihr Zeug und findet dabei noch einen Brief. In dem steht geschrieben, natürlich von Bond, dass er sich nochmal entschuldigt. Er ist auf dem Weg nach Washington, die Pflicht ruft. Und er wird in Glen Falls, also dem nächsten größeren Ort, auch seine Autonummer und seine Reiseroute hinterlassen. Für alle Fälle. Das hilft ihr natürlich in dem Moment extrem weiter. Auch ansonsten wird er die Polizei briefen, damit möglichst wenig Scherereien für sie anstehen. Und außerdem wird er ihr noch ein frisches Frühstück mit Kaffee und Brötchen zukommen lassen. Das soll am besten auch die Polizei erledigen. Sanguinettis Gesicht hätte er auch schon noch gern gesehen, das stellt er fest, aber vermutlich ist er schon über alle Berge weg. Das heißt, ja, der wird wohl auch da nicht mehr auftauchen. Dafür haben aber, das ist eben in dem Brief natürlich auch ganz wichtig, Bond und sie der Versicherung 500.000 Euro gespart. Das heißt, es wird eine Belohnung geben, sie wird den Teil von Bond auch noch bekommen, aber auch nur, weil er nichts annehmen darf in seinem Dienst. Und Bond wird sich natürlich selbstverständlich um alles kümmern. Vielleicht gibt es ja sogar noch eine Belohnung, weil die Verbrecher auch gesucht werden und auf sie eine Belohnung ausgesetzt ist. Auch die will er dann Viv quasi zuschachern. Das heißt, sie kann damit noch ein ganz gutes Sümmchen einnehmen. Ganz unten hat er dann in einem relativ unpersönlichen Brief noch seinen Kontakt in London beim Secret Service draufgekritzelt. Also natürlich wie immer unter der, nicht der Secret Service Adresse, sondern der Deckfirma. Und zwei weitere unwichtige PS hat er auf dem Brief auch noch hinzugefügt, die ja, hätte er sich, glaube ich, auch sparen können. Das hilft jetzt in dem Moment nicht weiter. Dann kommt aber tatsächlich auch schon das Frühstück. Zwei Moped-Cops wollen sich mal genauer umsehen und stellen fest, dass es vielleicht ja ganz gut war, dass sie vorbeikommen. Es wurde ihnen gar nicht zu viel versprochen, also war schon sinnvoll, mal vorbeizuschauen. Beide zwar äußerst nett zu Viv, das ist so ganz gut für sie, und beim Frühstück will der eine Leutnant ein bisschen mehr von ihr wissen, was sich wie zugetragen hat, während sich sein Kollege auf dem Gelände so ein bisschen umsieht. Im Wesentlichen geht es ihm aber eigentlich nur darum, seine Neugier ein bisschen zu stillen und was es denn mit Washington auf sich hat, das hätte es ja bei ihnen noch nie gegeben. Die richtige Aussage soll dann der Captain, der bald selber eintrifft, höchstpersönlich übernehmen und ja, nach der Kurzzusammenfassung, in der sie natürlich auch in den höchsten Tönen von Bond spricht, weiß ich nicht, wie sie dazu noch kommt, nachdem er sie einfach sitzen lässt, ja, passt das dann soweit für den Polizisten und ja, erklärt ihm eben auch noch, dass Bond wahrscheinlich beim Geheimdienst ist und deshalb das FBI und so weiter da mitmischt. Dann kündigt sich der Captain an und die Neugierde des Leutnants ist eben gestillt. Gleichzeitig rücken dann auch noch schweres Material an, unter anderem einen Kran und einen Sanitätswagen, wofür auch immer. Hat Bond anscheinend doch nicht alle Infos mitgegeben und der Kran, ja, der soll dann irgendwie zur Bergung des Autos verwendet werden. Dann nimmt sich der Captain nach einer kurzen Vorstellung eben die Zeit für die Aussage von Viv und sie ja, sitzen dann ganze 2 Stunden zusammen, also ganz so kurz ist es dann vielleicht doch nicht. Es gibt viele Rückfragen, ja, und unterdessen kann sie eben zuschauen, sie sitzen da auch schön idyllisch am See, wie das Auto rausgezogen wird und Viv stellt einmal mehr fest, ey, die letzten 24 Stunden, komplettes Chaos, unglaublich viel passiert, eigentlich unreal alles oder surreal, kann sie sich gar nicht weiter, also kann sie gar nicht richtig verarbeiten sozusagen oder gar nicht richtig greifen. Als das Verhör dann durch ist, plauscht der Captain noch ein bisschen mit ihr, an sich eigentlich auch so ein ganz netter Mann, und spricht ihr auch nochmal seinen Respekt aus, also auch außerhalb des Protokolls. Sie hat sich vorbildlich verhalten und ja, für die Belohnung für die gesuchten Gangster sowie die Versicherung wird er sie vorschlagen, das heißt, da kann sie vielleicht nochmal ein bisschen was einnehmen. Immer wieder wird aber auch erwähnt, wird Bond auch erwähnt, der alles in die Wege geleitet hat und darauf bestanden hat, finde ich nicht unwichtig, aber dennoch, wie gesagt, weiß ich nicht, ob es das einfach wieder gut macht, dass er sich aus dem Staub gemacht hat, ohne sich richtig zu verabschieden, können wir wahrscheinlich nachher auch nochmal eingeben und der und der Captain erzählt auch noch, die Fancies sind bereits auch gefasst und wie Bond vermutet hat, Mr. Sanguinetti ist schon verschollen, aber sie sind ihm auf der Spur. Das heißt, sie muss eventuell irgendwann nochmal als Hauptzeugin antreten. Natürlich hat auch der Captain noch ein paar persönliche Nachfragen. Auch er ist irgendwie relativ neugierig und bohrt ein bisschen mehr nach, wie denn die Nacht so war, ob Bond zutraulich gewesen ist. Sie läuft natürlich ein bisschen rot an, blockt es aber alles ab und bestätigt quasi alles, wie Bond es auch auf dem Polizeirevier erzählt hat. Und ja, auch aus dem Brief erfährt dann der Captain nichts Neues, von dem hat sie erzählt. Den hat Bond aber ja extra relativ neutral geschrieben, weil er wusste, dass sie auch dies als Beweisstück quasi nochmal sehen wollen. Das nimmt der Captain dann auch erstmal so hin, hat aber natürlich noch einen Rat für sie parat. Und unter dem Deckmantel von besonderem Interesse an der menschlichen Seite seiner Fälle geht er auch nochmal ein bisschen detaillierter auf die letzte Nacht ein. Er weiß eigentlich die ganze Zeit, dass er ein bisschen unverschämt handelt und sich da in was einmischt, was ihm eigentlich gar nicht zusteht. Aber für ihn ergibt sich aus dem Ganzen eigentlich ja nur ein Bild, dass sie eine romantische Nacht verbracht haben. Das geht ihn zwar nichts an, aber er will sie davor beschützen, dass sie ihren Helden zu arg romantisiert und das vermeintlich idealtypisch auf alle Männer überträgt und dadurch irgendwie quasi psychisch so ein bisschen geschädigt ist. Weil das will man ja nicht, sowas passiert gern in solchen Situationen, insbesondere bei jungen Menschen, die sowas erlebt haben. Und ja, sie wartet dann irgendwie noch so ein bisschen ungeduldig, wann sie endlich los kann, hat eigentlich absolut wirklich gar keinen Bock, sich das anzuhören, was er ihr da jetzt noch mitgeben will auf den Weg. Ja, und laut dem Captain, der merkt es aber irgendwie nicht so richtig, dass sie auf heißen Kohlen sitzt, ist da eben, hat sie sich in was eingemischt, was über ihrem Niveau ist. Das ist Verbrechen gegen das Gesetz. Das ist quasi ein Krieg. Und alle, die dort involviert sind, egal ob gut oder böse, blicken quasi täglich dem Tod ins Auge. Und genau so sind sie eben auch gestrickt. Es sind herzlose Menschen, kaltblütig, erbarmungslos. Und das ist auch egal, auf welcher Seite sie stehen. Und ja, sonst könnten sie diese Schlacht eben auch nicht überleben. Deshalb der Rat an sie, bitte fernhalten von diesen Männern. Und auch wenn er viel von Bonds herausragenden Taten gehört hat, ja, sie gehört einfach nicht in diese Welt rein und sollte sich da am besten eben raushalten. Das heißt, sie sollte ihren Helden vergessen. Sie bringt absolut kein Verständnis auf. Das merkt auch der Captain, der dann die Audienz endlich beendet, lässt es danach auf sich beruhen. Und kurz darauf bricht sie dann auf, um sich in Richtung Süden weiter vorzuarbeiten, sage ich mal, auf ihrer Route. Sie lässt es sich natürlich nicht nehmen, den ganzen Herren von der Polizei, die sie auch so ein bisschen belächeln, nochmal mit Vollgas den Kies aufspritzen zu lassen beim Losfahren, dass sie doch irgendwie ein bisschen was drauf hat. Sie will da nicht zu niedlich erscheinen. Unterwegs versinkt sie dann in Gedanken an die letzte Nacht, letzten Tage, nee, Tage sind es ja nicht, 24 Stunden und weiß, dass sie sich Bond als ihren Helden quasi nicht nehmen lassen wird. Sie weiß, wer er ist, vermeintlich, sie weiß, was sie erlebt hat und das ist absolut genug für sie. Und damit ist es genug für uns mit dem Buch, würde ich sagen.
Stark abmoderiert. Bevor wir jetzt ins Ranking überleiten, habe ich noch ein Thema rund um den Captain. Ich habe das Gefühl, mit dem Captain wird so eine Art Meta-Ebene gegen Ende aufgemacht, die das Ganze dann nochmal von oben bewertet und für uns einordnen soll. Also klar, den Take fand ich...
So der weise Moment.
Ja. Genau. Den Tag, den du auch gut zusammengefasst hast mit, ja, es herrscht hier Krieg und tatsächlich kann man so einen Geheimagenten mit Doppellizenz, also Lizenz zum Töten, gar nicht so sehr von einem Auftragskiller unterscheiden. Also die Seiten sind dann relativ egal. Der Mensch, der dahinter ist, ist ähnlich gestrickt. Ja. Und da ist ja auch was Wahres drin. Sie versucht es dann noch anders einzuordnen und sagt, ja, stimmt. Im ersten Moment, als sie James gesehen hat, dachte sie auch, er gehört zu den anderen beiden. Aber die Gestiken und Nähe, die er ausgestrahlt hat, haben ihn dann anders wirken lassen. Da muss aber dann sagen, ja, er hat sich trotzdem verpisst. Also so viel Zeitnot hatte er nicht.
Voll. Ja, ich finde eigentlich auch den Gedanke, den Captain da irgendwie so als höhere Instanz quasi oder als Gewissen nochmal mit reinzunehmen, finde ich irgendwie ganz gut. Die Art und Weise, wie er es aber aufzieht, hast du halt schon wieder dieses schwierige Verhältnis von irgendwo sind irgendwelche Männer, die sich bei ihr in ihr sexuelles und Privatleben einmischen und ihr sagen, was sie zu tun und zu lassen hat. Also es kommt ein bisschen aus der falschen Richtung, glaube ich, oder es kommt ein bisschen falsch rüber. Die Grundidee auch für uns als Leser ist natürlich ganz cool, es nochmal einzuordnen und da vielleicht nochmal eine größere Perspektive so indirekt zu geben. Aber ja,
Aber ich fand es auch sehr komprimiert, also sehr komprimiert aufs Ende, also dass du da so viel versuchen wolltest, doch mal reinzupacken und er da den
ja, für sie
den Lehrer spielt
absolut,
oder den Vater, die Vaterfigur.
Ja.
Bisschen
too much, auch aber. Ewig rumgepimmelt, finde ich, bis er da zum Schluss kam. Er hat 5-mal Anlauf genommen und 5-mal kam dann, ja, wollt ihr aber noch einen Rat mitgeben? Also, ja.
Ist richtig.
Weiß ich auch nicht.
Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zum Ranking über. Diesmal ist das Ranking so ein bisschen außer Konkurrenz, weil wir können ja nicht die gleichen Maßstäbe anlegen wie an die vorangegangenen Werke. Einfach aufgrund dessen, dass wir einen ganz anderen Hauptcharakter diesmal haben oder eine Protagonistin. Wir haben uns trotzdem auf 4 Kategorien verständigt und sind letztendlich auch die gleichen geblieben, nur so ein bisschen durchwürfelt. Wir starten mit Vivian als Hauptcharakter. Also beleuchten sie als Charakterin, ob sie da einen guten Job gemacht hat im Großen und Ganzen oder eher nicht. Dann Bond bleibt einfach Bond. Wir wollten jetzt nicht explizit als Nebencharakter nehmen, weil das dann gar keinen Vergleich schafft, sondern einfach ist er vergleichbar mit den James-Bond-Auftritten aus den anderen Werken oder ist er gänzlich anders? Ist uns positiver oder weniger positiv aufgefallen? Dann bleiben die letzten beiden Kategorien gleich, nämlich einmal unsere Schurken-Kategorie, diesmal getrieben mit einem dynamischen Duo von Stuxy und Horror. Und dann einmal die Story oder beziehungsweise die Handlung insgesamt. Also, was hat das Buch mit uns gemacht? Und dann können wir ja trotzdem am Ende noch kurz und bündig sagen, ob wir das Buch empfehlen würden oder den Film, auch wenn beide nichts miteinander zu tun haben, in keinster Weise.
Machen uns vielleicht die Entscheidung ausnahmsweise mal ein bisschen leichter.
Vermutlich. Okay, ich glaube, dadurch, dass du das letzte Kapitel hattest, dann würde ich einfach rein starten.
Alles klar.
Das Ranking mit der Vivian als Hauptcharakter. Und ich glaube, das ist die Kategorie, wo ich am meisten Punkte vergeben habe, um das schon mal vorwegzunehmen.
Okay.
Ich fand sie als Charakter sehr reflektiert geschrieben, auch spannend im Werdegang, mit einem sehr nachvollziehbaren Innenleben. Also wir kriegen sehr viel von ihr präsentiert. Wir schweifen zwar sehr in die Vergangenheit ab, aber das braucht man vielleicht auch ein Stück weit, um ihre Ist-Situation nachvollziehen zu können. Das fand ich gut, weil so viel Tiefe kriegen wir bei einem James sonst nie. Oder auch nur komprimiert in die ersten 2 Kapitel, von wegen, es läuft gerade wieder alles schlecht, ich habe Stress mit M, ich muss zum Arzt und so ein Kram. Das haben wir hier anders. Es ist halt alles sehr bezogen auf diese Beziehungsebene, also ihre schlechten Beziehungen mit Männern, spielt aber für den weiteren Verlauf schon irgendwo eine Rolle, deswegen kann ich es nachvollziehen. Ich finde sie auch sehr selbstbewusst und sie hat auf jeden Fall immer irgendwie versucht, aus dieser Situation proaktiv rauszukommen, aus dieser Bedrohungssituation, war dann halt zum Scheitern verurteilt. Sobald aber James kommt, hängt sie sich ihm schon sehr an den Hals. Also ich würde es nicht unbedingt als Jungfrau nötig, wie wir es in anderen Situationen haben, beschreiben, aber es entsteht ein starkes Abhängigkeitsgefühl. Ist auch irgendwo nachvollziehbar, wenn er das beruflich täglich macht und für sie halt eine absolute Ausnahmesituation ist. Kann man das, glaube ich, nachvollziehen. Was mich eher stört, ist dann diese Romantisierung, die sie ihm entgegenbringt, weil die ist schon sehr, sehr stark. Und ich hätte es ja, glaube ich, in meinem...
Halt auch wieder aus wenigen Stunden, ne, wenn ich da kurz einhaken darf. Das,
Das ist für mich nicht wirklich nachvollziehbar. Das wird auch bei der Handlung dann deutlicher. Nochmal, man merkt dann einfach, dass das Ding von Fleming geschrieben wurde, der eine sehr maskuline Sicht auf die Dinge hat und weniger die feminine. Also gerade dann in dem Vibe rund um James und dann später auch die Geschichten im Bett und so, da winkt schon sehr durch, dass er da jetzt nicht so der Typ ist, der da die Perspektive gut wechseln kann als Autor. Nicht, dass ich das besser könnte, aber ich habe einfach das Gefühl, es ist sehr männlich geschrieben und man möchte hier einfach nur, dass James dann irgendwie gut aus der Nummer rauskommt. Zusammenfassend würde ich sagen, es als Experiment, sie als Protagonistin zu nutzen, finde ich okay, es funktioniert, passt. Ich bräuchte jetzt aber nicht mehr Abenteuer oder mehr Bücher mit ihr. Dafür trägt sie dieses Genre einfach nicht gut genug. Und letztendlich ist sie ja dann auch nichts anderes als ein besseres Bond-Girl irgendwo, was einfach sehr viel Tiefe bekommen hat. Aber ich bräuchte jetzt nicht die weiteren Reisen der Vivian Michelle auf durch Amerika oder so. Das hat es mir jetzt nicht angetan. Summa summarum bin ich da bei 6 Punkten.
Oh, das ist Da bist du schon mir eine Nasenlänge voraus. ich würde da gleich mal direkt mit auch anschließen. Du hast da auch schon einiges gesagt, so was, glaube ich, bei mir auch so ähnlich steht. Ich finde es insgesamt nicht gelungen, aber es ist jetzt auch, es reißt mich jetzt auch nicht komplett vom Hocker so. Sie ist natürlich ein Stück weit auch zwangsläufig, weil sie aus der Ich-Erzähler-Perspektive erzählt, sehr präsent, finde ich irgendwie cool. Wir bekommen da eine gewisse Tiefe, finde ich auch cool. Also, dass man überhaupt sich so mit einer Person beschäftigt, quasi so tiefgehend. Aber ich finde es halt schwierig, dass es immer wieder dieselben Themen sind. Das ist ein bisschen zu einseitig halt so. Man kriegt von ihr nur eine Seite mehr mit. Und das ist halt so die Männergeschichten, die auch alle scheiße waren, wo sie auch bei allen irgendwie so ein bisschen psychisch geschädigt rausgegangen ist. Und wir rühren halt vor allen Dingen am Anfang super viel in der Vergangenheit rum. Ja, ist nicht irrelevant für die Gegenwart. Und trotzdem dieser Tiefgang an Männergeschichten vielleicht ein Stück weit schon. Also man kann natürlich besser das Verhältnis zu Sluxy verstehen, aber ich glaube, ohne die Vergangenheit wäre Sluxy nicht weniger eklig und unangenehm gewesen so für sie. Deshalb, ja, das finde ich so ein bisschen anstrengend. Was ich cool finde, dass sie immer wieder reflektiert. Schwierig, aber dass sie halt psychisch teilweise ein bisschen gespalten ist und dann nicht so richtig hundertprozentig aus der Vergangenheit lernt. Wie du gesagt hast, sie wirft sich super schnell an Bond, hat aber in der Vergangenheit halt mit Männern beschissene Erfahrungen gemacht und jetzt kennt sie quasi den anderen nicht. Ja, er rettet sie, da kann man es schon verstehen, dass sie ihn auch ein Stück weit anhimmelt. Und trotzdem, ja, auch zwischendurch macht sie ja immer wieder dieselbe Fehler im Austausch mit Männern, so wo sie, finde ich, nicht so gut lernt. Ja, gut finde ich aber, wenn es hart auf hart kommt, wie du auch gesagt hast, sie gibt Kontra, sie versucht das Beste aus ihrer Situation zu machen, ist manchmal etwas unüberlegt, weil sie als Frau gegen zwei Männer, die das handwerklich machen, mit einem Messer wahrscheinlich nicht so viel ausrichten kann. Also die Sachen waren so ein bisschen hauruck, aber sind wir ehrlich, sie hat sich was überlegt, finde ich gut. Und sie ist nicht unbedingt, das hast du ja auch so ein bisschen angedeutet, am Ende für ihre Rettung, sie ist nicht hinderlich wenigstens. Also sie steht Bond jetzt nicht im Weg. Eine große Hilfe, sind wir aber ehrlich, trägt sie zu ihrer Rettung, also ist sie jetzt auch nicht für ihre Rettung. Sie trägt da nicht wirklich super viel zu bei, dass sie am Ende da heil rauskommen zusammen. Sie tut, was sie kann. Sagen wir es mal so, sie hat es nicht gelernt. Deshalb für mich relativ durchschnittlich. Ich war aber dann doch eher so ein bisschen genervt so von den Themen am Anfang, dass wir da ein bisschen zu tief rein sind. Deshalb, ja, machen wir es kurz mal. 4 Punkte von 10 bin ich ein bisschen härter unterwegs.
Oh, du gönnst der guten Frau auch gar nichts. Naja.
Nee, schwierig.
Ja, dann schieß mal los, wie dein Bond abgeschnitten hat.
Ja, Bond, ich habe mir als erstes aufgeschrieben, super viel kann man ja nicht sagen.
Ich gucke auf die Uhr.
Das ist auch das Motto da. Ja, schauen wir auf die Uhr, ob wir das kurz hinkriegen. Er kommt ja quasi erst in der Hälfte des Buchs so dazu, finde ich schade. Super schade finde ich auch, dass wir eigentlich nichts Neues über ihn erfahren. Und eigentlich wäre das eine richtig gute Chance gewesen, Bond mal aus einer anderen Perspektive abzubilden. Das finde ich halt schade, das ist leider nicht so richtig gelungen. Dann, wenn er auftritt, ist er auch gleich relativ ich-bezogen. Erzählt von seinen alten Fällen oder von einem seiner alten Fälle. Warum auch immer, der hat halt null Bezug. Also fand ich schwieriger Einstieg gleich von ihm. Und er ist, das haben wir jetzt ja auch gerade nochmal gesehen in den letzten Kapiteln, sehr fehleranfällig und fahrlässig, was halt echt in seinem Job nicht so praktisch ist und auch ungewohnt für ihn ist. Also sei es am Ende beim Umlegen von Sluxy und Horror, ne, das wäre eine so eine Beispielsituation, wo er echt ein bisschen nicht so gut agiert. Und ja, was ich natürlich auch halt nicht cool finde, haben wir auch kurz thematisiert, finde es jetzt nicht die feine britische Art, am nächsten Morgen sich einfach aus dem Staub zu machen, ohne noch was zu sagen. Er hat die Nacht ja durchaus auch genossen. Schwierig, mehr brauche ich da, glaube ich, auch nicht zu sagen. Ansonsten, er rettet Viv immerhin. Die wäre sonst sicher draufgegangen so. Der Plan für die Rettung, naja, ein, zwei gute Sachen sind mit drin, wie zum Beispiel die Attrappen im Bett. Das ist sehr durchdacht. Er packt auch beherzt zu, aber in den entscheidenden Momenten eben schwierig. Ja, deshalb 3 von 10 Punkten tatsächlich. Da bin ich auch hart.
Ah, da sind wir uns einig.
Sehr gut.
Ja, das hast du tatsächlich auch in 2 Minuten zusammengefasst bekommen. Okay. Ja, also ich gebe auch 3 Punkte, also wirklich nicht viel. Warum? Du hast es noch nett formuliert, er kommt in der Hälfte des Romans, ich würde sagen, er kommt im letzten Drittel vorbei, geschneit. Ja, also viel zu spät dafür, dass es halt ein Bond sein soll oder also in diese Reihe reingehört, dann mach halt irgendwie ein Spin-off, aber benenn es anders oder so, keine Ahnung. Er hat damit halt einen kompletten Hommage-Charakter, einfach so, ja, okay, hier Fans, hier habt ihr ihn noch. Bevor ihr mir komplett auf die Barrikaden geht, er dient halt in diesem Werk einfach nur als Plot-Werkzeug, um diese Situation zu retten oder zu changen. Der Charakter wird in Grobzügen deutlich, also breitet sich so ein bisschen ein in das, was wir von ihm kennen, aber was mir ganz eklatant fehlt, ist der Humor, der bleibt komplett auf der Strecke.
Das ist richtig, ja.
Und er ist super fehlerbehaftet, also er macht ganz eklatante Fehler, die er normalerweise nicht macht, weil er immer so cool und souverän wirkt, dass er da manchmal mit impulsgesteuert in Situationen reingeht oder so. Das ist alles okay, aber hier vergisst er einfach wichtige Sachen. Ist für uns halt noch...
Vielleicht kommt die Demenz so langsam.
Ja, vielleicht kommt auch die. Er ist noch weniger greifbar, finde ich. Also er bekommt halt gar keine Tiefe. Und wie du schon gesagt hast, dann gibt es dieses absurde Kapitel, wo er dann erzählt, wie sein letzter Fall verlaufen ist, um sie auf andere Gedanken zu bringen. Ich glaube, da gibt es auch bessere Geschichten, aber das ist
ja, es hat halt auch null Bezug so. Also klar, es gibt mal wieder so die Außenansicht, ne, von Bond, was er denn so in seinem Leben treibt. Dafür will ich es noch, lasse ich es mal noch so durchgehen, aber ein ganzes Kapitel,
ja. Also die Introspektive fehlt mir da gänzlich quasi. Wir bekommen noch weniger von ihm mitgeteilt, als wenn wir ihn als Protagonisten haben. Da ist es ja auch schon immer spärlich. Wobei in den Büchern geht es ja oftmals noch. Aber hier ist ja niente nada. Also es wird nicht erklärt, warum er sich jetzt einfach aus dem Staub macht. Also so, und solche Geschichten wie dann der Umgang mit Vivian. Also man hat einfach das Gefühl, okay, er nimmt sie jetzt einfach das auf, was er Bock hat. Ja, er findet sie nicht ganz scheiße, aber wirklich am Herzen liegen, wie er es beschreibt, tut sie ihm. Nee,
das sind leere Worte, nicht, die er auch ihr gegenüber halt raushaut, würde ich sagen.
Ja. Aber klar, da hast du auch einen springenden Punkt. Am Ende rettet er den Tag. Am Ende haben wir da irgendwie so einen minimalen Bond reinbekommen. Also ist jetzt nicht so, dass ich denke, boah, das hat ja das eine mit dem anderen gar nichts zu tun. Aber es ist einfach zu wenig. Und deswegen dann 3 Punkte.
Naja, sind wir uns einig. Geh da mit dem, auch was du noch ergänzt hast, total mit.
Okay, die Schurken, also Sluggsy und Horror. Ich finde, was sie gut machen, oder was Fleming gut macht mit ihnen, ist, dass es ein sehr realitätsnahes Duo ist. Es ist nicht dieses Überzeichnete, es geht nicht hier um die Weltherrschaft, es geht um was, glaube ich, greifbarer ist für den Otto-Normalverbraucher. Dass es Leute gibt, die einfach sehr, sehr böse sind, aber es hier einfach auf einen Versicherungsbetrug irgendwo hinwegläuft. Sie bekommen auch eine entsprechende psychologische Tiefe, finde ich. Also ich finde, es ist greifbar. Die Intention ist auch klar, die werden bezahlt dafür. Es sind einfach, ja, wahrscheinlich haben die auch irgendwie ein Psychogramm, was nicht ganz astrein ist, sonst wäre das Auftreten nicht so doll. Und es funktioniert für mich in diesem sehr minimalen Setting. Also wir bleiben ja an Ort und Stelle. Es ist so, es ist transparent. Es wäre jetzt für mich nicht nachvollziehbar, wenn die James oder Vivian jetzt für die nächsten 13 Monate quer durch die USA verfolgen würden. Das fände ich irgendwie ein bisschen quatschig.
Ja, ja, voll.
Dafür erfüllen sie also absolut ihren Zweck. Es ist halt immer so ein bisschen, Sluggsy kommt so ein bisschen dümmer daher oder triebgesteuerter, Horror eher überlegter, intelligenter. Also man möchte da irgendwie so ein bisschen den Unterschied aufzeichnen nach diesem Dick- und Doof-Charakter. Mhm. Aber das, also wir hatten das mit Wind und Kid auch schon so ein bisschen. Ja, also so richtig einzigartig sind sie dann ja nicht. Und also was halt andere Schurken auf jeden Fall haben, ist dieses ikonische Auftreten, wo du genau weißt, okay, das bleibt hängen. Goldfinger wird mir für immer und ewig hängen bleiben, solange ich nicht an Demenz leide. Und Blofeld und so weiter und so fort. Die beiden werde ich relativ schnell vergessen wahrscheinlich, weil sie einfach sehr random daherkommen. Und deswegen ist es für mich... Ich finde es passend für die Geschichte, das finde ich gut. Ich finde sie auch nicht schlecht, ich finde sie nur nicht besonders herausstechend. Und dafür ist es Mittelmaß und Mittelmaß ist 5 Punkte.
Klingt sehr plausibel. Gehen mich schon mal vorweg, kann ich relativ gut mitgehen. Ich tue mich ein bisschen schwer eben, wo ich sie oder mit meiner Einschätzung, wo ich sie einordnen soll. Also ich weiß nicht, ist es eher so Kategorie Könner oder schon auch ein bisschen Dilettanten, weil es läuft halt auch nicht alles super. Wir haben es vorher auch gesagt, der Plan, der hat so seine Schwächen, will ich mal meinen. Aber im Grunde, ja, sind sie eben vor allen Dingen im Umgang mit Viv natürlich nach Verbrechermaßstäben allererste Sahne. Ne? Also sie beherrschen das Viv oder auch generell vermutlich Leute einzuschüchtern. So, das braucht es auf jeden Fall für so ein Verbrecherduo, glaube ich, wenn man mal nach den ihren Maßstäben geht. Sobald Bond dazukommt, sind sie dann natürlich ein bisschen zurückgezogener, ein bisschen abwartender. Kann man aber auch verstehen, weil Bond ja auch mit der Tür ins Haus fällt und sagt, ja, ich bin quasi ein Cop. Was willst du da noch groß machen halt? Da musst du schon ein bisschen überlegter vorgehen. Und wie gesagt, ja, die Ausführung ihres Plans ist jetzt nicht unbedingt die beste. Ich finde sie aber eben durch ihr Zusammenspiel so ganz gut. Oder ja, ich glaube, ich muss da mitgehen mit deiner Einschätzung zu sagen, sie sind jetzt nicht wirklich was hängen bleibt. Mhm. Sie sind aber halt Kleinverbrecher letztendlich so. Das passt wunderbar. Ich finde, dafür sind sie echt gut charakterisiert eigentlich für so eine kleine Unternehmung. Ich will ein bisschen Geld machen, ich raub irgendwo eine Bank aus oder nehme eben in dem Fall die Versicherung aus. Dafür sind mir die Mittel von ich brenne alles nieder nicht zu schade. Vielleicht geht auch jemand drauf dabei. Ja, gut. Deshalb, dafür finde ich, sind sie richtig gut charakterisiert für diesen Aufgabenbereich. Was ich noch als weiteren Punkt aber extrem schade finde, es wird so ein Ding um Mr. Sanguinetti aufgemacht. Ich hätte tatsächlich, muss ich mit Bond mitgehen, ich hätte es auch geil gefunden, wenn er noch gekommen wäre. Ich hätte auch nochmal cool gefunden, wenn wir da nochmal irgendwie eine Story zu Mr. Sanguinetti irgendwie einen Take gekriegt hätten. Mhm. Und er halt nicht nur eine leere Beschreibung oder Andeutung bleibt, sondern sich dann auch nochmal in den Fall irgendwie, und sei es nur am Ende, keine Ahnung, dass er durchs Fenster reinschaut und sich nochmal, weiß ich nicht, was ergibt, ne? Anstatt Sluxy, dass der aus dem Auto nochmal ausbricht. So, wäre nochmal eine andere Wendung gewesen, keine Ahnung. Deshalb, ja, auch relativ durchschnittlich. Ich finde, es hätte ein bisschen mehr kommen können noch in der Umsetzung. Gebe deshalb nur 4 von 10 Punkten. Ich bin heute wieder sehr hart unterwegs, ich weiß.
Oh, okay. Dann schließen wir mit der Handlung ab.
Ja, Handlung, da würde ich als erstes mal einsteigen. Ich finde super interessant und eigentlich auch nicht falsch, dass Flemmings gesagt hat, komm, wir machen hier mal eine Außenansicht, wir schreiben das Ganze mal anders. So, finde ich eigentlich wirklich eine gute Idee zu sagen, komm, da schauen wir mal von draußen drauf, wie wirkt ein Bond auf andere. Ich glaube, könnte man auch sicher noch ein, zwei Mal anders umsetzen, dann aber nicht, wie du vorhin gesagt hast, mit der Vivienne, sondern vielleicht halt irgendwie nochmal mit irgendjemand anders. Muss ja auch nicht aus einer Frauensicht sein. Könnte ja auch mal ein Gehilfe von Bond sein, der mitgeschickt wird und ihn quasi shadowt oder so. Fände ich gar nicht so falsch. Wir bekommen aber dann leider nicht so viel Neues über ihn zu hören, das habe ich oben schon bemängelt, außer einer stark beeinflussten Meinung einer todesangstleidenden Frau letztendlich, ne? Das muss man ja auch immer bedenken, deshalb glorifiziert sie ihn so und stellt ihn positiver dar, als er eigentlich ja auch ist. So, das finde ich nicht so optimal, hätte man mehr draus machen können. Generell hätte ich mir auch etwas mehr Bond in Action gewünscht, also eben dann durch die Augen eines Dritten, wie er wirklich in Action agiert und nicht nur, ich erzähle noch von meinen letzten Fällen und dann ein kurzer Showdown. Die Vergangenheitsgeschichten waren so ein bisschen zu ausführlich für mich, haben aber sicher an ein, zwei Stellen ihren Sinn und Zweck erfüllt. Und dann gab es eben auch so ein, zwei belanglose Zwischengeschichten, habe ich jetzt auch öfter erwähnt, von Bond. Weiß ich nicht, ob die sein müssen. Auch so ein bisschen, ja, tricky, so die Stimmung, wie Bond halt gleich da anfängt, so, ja, kommt rein und sagt so, hier, ich bin, was läuft denn hier falsch? Ich kläre das alles, wie gut, dass ich von der Polizei bin, das regelt sich. Weiß ich alles nicht so. Positiver wurde es für mich dann, das habe ich vorher beim Kapitel auch gesagt, beim Showdown. Ich finde tatsächlich so diese anderthalb Kapitel, nenne ich es jetzt mal, vor allen Dingen in den Momenten, wo es in Action geht, fand ich für diesen Roman recht solide. Es kam ein bisschen Spannung auf, es wurde da ein bisschen taktisch vorgegangen, sage ich mal. Bond musste sich einen neuen Plan überlegen, man musste schauen, wie man irgendwie seine Haut rettet. Am Ende gehen die Verbrecher auch nicht beim ersten Schuss drauf, finde ich gut. Kann man so machen, ob dazwischen immer diese sexuelle Thematik zwischen den beiden halt mit rein muss. Für mich nicht, weil fehl am Platz hätte man hinten dann in einem Extra-Kapitel vielleicht auch nochmal so ein 4-5-Seiten-Kapitel machen können, weiß ich nicht. Ist ja klar, dass darauf hinausläuft. Ja, so. Und zweiter Punkt, was mir gut gefallen haben, ist dann zusammenfassend eigentlich die Handlungen, die in der Gegenwart von Vivians Erzählung stattgefunden haben, fand ich eigentlich alle solide. Ich glaube, alles, was so ein bisschen in die Rückschau, also zumindest vom Erzählstrang, ja, hätte man anderes so ein bisschen ausmalen können, aber so die Grundidee von der Geschichte, wir spielen in einer Nacht, die hockt da alleine, es kommen zwei Verbrecher vorbei, sie leidet davor schon Todesangst, weil sie allein ist beim Gewitter, alles gut, nimm mal alles mit, dann kommt Bond und rettet sie, wunderbar. Für mich hätten, glaube ich, die Rückblenden etwas kürzer ausfallen können und ja, wie gesagt, auch recht solide dafür, dass es ein Schauplatz war. Deshalb gebe ich da in dem Fall tatsächlich 5 Punkte Durchschnitt vom Erzählstrang, würde ich sagen.
Okay. Ich sehe das Ganze, ich habe es ja eben auch schon mal erwähnt, eher so als literarisches Experiment, weil es einfach ein kompletter Breakout zur eigentlichen Reihe ist und kann deswegen auch ganz gut die Kritiken der Community nachvollziehen, weil das Ding wurde ja wirklich komplett zerrissen, weil es einfach was ganz, ganz anderes ist. Und wenn man einfach Bond haben möchte, ist das absolut das falsche Werk. Das muss man, glaube ich, ehrlicherweise so festhalten. Man kriegt aber, wenn man sich darauf einlassen kann, ein sehr intensives und immersives Erlebnis rund um dieses Motel. Also wir haben quasi schon eine Art Kammerspiel. Wenn wir in der Gegenwart sind, befinden wir uns in der Motelanlage. Und dadurch brauchen wir jetzt kein riesen Worldbuilding, sondern wir kriegen dafür sehr detailliert und facettenreich die Atmosphäre beschrieben und man kann sich auch darauf einlassen. Das fällt mir bei diesen gehetzten Romanen, wo du dann die ganze Zeit Standortwechsel drin hast, viel, viel schwerer, weil du da eher so ein Roadmovie schon fast hast. Ja, jetzt sind wir da, die nächste Station ist da und dann haben wir hier einen Zwischenstopp und du kannst dir gar nicht so richtig ausmalen, wie sieht denn eigentlich das Setting aus? Und das kriege ich hier sehr gut vermittelt. Man merkt natürlich auch, dass sehr, sehr viel Wert auf die Charakterzeichnung gelegt wurde. Also man hat Vivian sehr viel Tiefe gegeben, sehr viel Persönlichkeit. Es entsteht dadurch aber wenig Dynamik im ganzen Handlungsverlauf. Also wenig klassische Mittel, die wir aus den anderen Romanen kennen. Und dadurch entstehen für mich teilweise sehr, sehr viele Längen. Also gerade dieser Switch in die Vergangenheit, der ja echt einen Großteil des Buchs einnimmt. Also wir haben ja die ganzen ersten Kapitel wird Vivian aufgearbeitet in der Vergangenheit. Und dann darf Bond auch nochmal ein Kapitel erzählen, was bisher geschah. Und dann frage ich mich, ey, literarisch gesehen ist es ja dann kein Meisterwerk, wenn du die ganze Zeit in der Vergangenheit rumwühlst, dann kann die Gegenwart anscheinend nicht so viel hergeben. Absolut. Weiß ich nicht. Und das ist mir dann ein bisschen wenig. Das, was dann aber in der Gegenwart passiert, finde ich, bindet sehr gut und schafft eine teilweise spannende Atmosphäre. Also es ist greifbarer, man kann sich sehr gut reinfallen lassen. Und man kann das Ganze gut greifen, würde ich sagen. Hat auch seine spannungsgeladenen Geschichten, also gerade dann, wenn man merkt, okay, zwischen Vivian und den beiden Antagonisten kippt gerade die Stimmung wieder, jetzt passiert was, ist es sehr packend, dann kommt Bond, dann fand ich, hat es ziemlich abgeflacht, weil dann die Spannung so ein bisschen raus war.
Die saßen halt den ganzen Abend zusammen an der Bar, haben sich entspannt unterhalten über Bond seine heroischen Taten und
Genau, da war das wie so ein Parallelding, okay, dann machen die einen beiden das und die anderen beiden machen das und du denkst so, warum?
Ja, und so, wir warten dann bis 24 Uhr und dann machen wir weiter. So, what the fuck, wieso?
Also. Genau, das war dann überhaupt nicht für mich greifbar. Der Showdown, hast du auch gesagt, fand ich gut. Da fand ich, hat man alles aus seinen Möglichkeiten hier gemacht. Das Ende, weiß ich nicht. Ich weiß ehrlicherweise immer noch nicht, wie ich es einordnen soll. Du hast ja diese Meta-Instanz mit dem Captain. Bond verschwindet gänzlich wieder. Und sie macht weiter, als wäre nichts gewesen, so ein bisschen. Also alles ein bisschen, alles auf Happy End getrimmt. Summa summarum finde ich es echt schwierig zu beurteilen, weil im Bond-Kosmos passt es halt überhaupt gar nicht rein. Ist ein Ding, das kann man durchaus machen. Ich fand aber, die Längen haben manchmal sehr, sehr gezogen. Wir haben uns da in irgendwelche Sachen verrannt, die mich jetzt weniger interessiert haben oder weniger die Geschichte vorangetrieben haben, vor allem. Mhm. Deswegen bin ich knapp unterm Durchschnitt. Ich kann da vieles erkennen, was gut gelaufen ist, aber ich sehe auch viele verschwendete Möglichkeiten und bin bei 4 Punkten.
Ja, kann ich auch voll verstehen, so auch mit deinen Begründungen. Ich glaube, zusammenfassend muss man halt sagen, kein Bondwerk, unter dem Vorbehalt muss man es, glaube ich, schon betrachten. Oder keine klassische Bond-Story, die da sich jetzt super einreiht. Gleichzeitig, ich glaube, die Grundidee eben von Flemings zu sagen, komm, wir trauen uns da mal was, finde ich eigentlich, wie gesagt, gar nicht falsch. Aber er hätte dann schon auch ein bisschen mehr an der einen oder anderen Stelle vielleicht draus machen können oder es ein bisschen anders machen können. Ich glaube, dann wäre es vielleicht auch besser angekommen. Aber auch vollverständlich, dass die Community es vielleicht nicht so feiert, weil es eben halt überhaupt nicht in die logische Schrittigkeit der Bond-Romane reinpasst.
Ja, ich muss doch sagen, mich hat ja bisher keins der Bücher wirklich abgeholt, wo ich gesagt habe, hätte ich jetzt gerne auch unabhängig vom Podcast nochmal lesen wollen oder so. Und das ist dann halt nochmal ein kompletter Bruch in dieser ganzen Geschichte. Und ja, ich finde, Fleming ist der Falsche, wenn es darum geht, eine Protagonistin Tiefe zu verleihen.
Ja, oder er maßt sich halt auch so ein bisschen was an, zu sagen, komm, ich bin der Frauenversteher, ich kann super aus der Perspektive schreiben und es wirkt aber immer wie von der männlichen Seite aufoktroyiert. Genau. Also, dass er nicht einfach loslassen kann, dass er natürlich selber irgendwie weiß, was ist überhaupt ne weibliches Denken in dem Sinne oder so, oder wie eine weibliche Person dargestellt werden muss.
Ja.
Aber er hätte es einfach relativ neutral dann irgendwie schreiben können und nicht sehr, ja, sehr männlich dominiert. Sie ist auch die einzige Frau eigentlich, die wirklich in diesem Buch vorkommt, wenn wir ehrlich sind. Ja, sie erzählt von einer Freundin, die früher irgendwann mal mit ihren Skiurlaub gefahren ist.
Oder und so. Aber Mrs. Fancy.
Und Mrs. Fancy, die auch richtig einen am Dach hat. Also wirklich, auch sehr kurz gegriffen, dann nur eingebunden wird.
Ja, gut. Letzte Entscheidung, die heute zu treffen ist. Ich glaube, das können wir kurz und bündig machen. Ob Film oder Buch. Ich würde starten. Ich nehme den Film, auf jeden Fall. Ist auch einer der besseren Moore-Filme, das muss man an der Stelle auch sagen. Genau. Ich glaube, wenn es jetzt Moonraker gewesen wäre, wäre es ein bisschen was anderes, aber okay. Also
das dürfen wir dann in ein paar Wochen beurteilen.
Ja, aber dieses Zusammenspiel von Bond und Amazova ist einfach ziemlich gut gelungen. Ja, ja. Klar, Stromberg finde ich auch nicht so prickelnd, aber es hat einfach viel mehr
Charakter als Sanguinetti.
Bond-Charakter auch. Du hast mehr Spannung drin, du hast mehr Action, verhältnismäßig mehr Action für die Filme da drin. Und eine Geschichte, die ein bisschen ausgereifter ist, weil hier hast du ja wirklich so ein paar Fragen dann am Ende gehabt, wo dann die Auflösung kam, wie der Plan aussieht. Wo du denkst, also was? Und das habe ich da jetzt nicht unbedingt. Deswegen würde ich sagen, der Film, da tut man sich auf jeden Fall eher einen Gefallen mit.
Absolut.
Und natürlich, bei dir ist es ja auch klar, dein Lieblingsantagonist spielt ja eine Rolle, der gute Beißer. Also es ist ja hinfällig, brauche ich dich gar nicht fragen.
Ja, nee, bin da auch voll auf deiner Seite. Für mich auch definitiv der Film. Ich finde die Grundidee, ich wiederhole mich, aber ich finde die Grundidee vom Buch zu sagen, machen wir mal so, finde ich eigentlich gut. Ich finde die Umsetzung aber nicht so richtig gelungen. Sieht man, glaube ich, auch in der Bepunktung. Es spielt natürlich auch ein bisschen außerhalb der Konkurrenz mit den ganzen Punkten. Aber ich bin definitiv auch beim Film, weil ich den Film tatsächlich auch wenn es schwierig zu vergleichen ist, aber generell mehr reinziehen würde als das Buch. Ist einfach die schlüssigere und passende Handlung, vor allen Dingen im Zusammenhang mit Bond oder im gesamten Bond-Universum. Und deshalb würde ich mir den auch eher wieder reinziehen, wenn ich was zu Bond anschauen will oder irgendwie lesen will. Und ja, man muss ja eben auch sagen, genau dieselbe Begründung habe ich mir auch aufgeschrieben, er gehört ja definitiv auch zu einem der besseren Filme, auch generell, vor allen Dingen auch aus der Moore-Ära. Deshalb ist es jetzt nicht besonders schwer, das Buch vielleicht dann mal links liegen zu lassen.
Okay, dann sind wir uns da einig. Bepunktet haben wir es dann insgesamt, du mit 16 Punkten von 40, ich mit 18 von 40, also irgendwo so unteres Mittelmaß. Ist bei dir, wäre es, wenn wir den Vergleich ziehen wollen würden, gleich mit Goldener Colt, der hat bei dir auch 16 bekommen, ist der am schlechtest bewertetste Buch. Und bei mir mit 18 ist er knapp über dem goldenen Colt, da hatte ich mich auch 16 gegeben, aber weit weg von den anderen. Ja, einfach um diese Querreferenz einmal zu ziehen.
Naja, gut, passt, glaube ich, bildet es ganz gut ab.
Ja, wir haben auch noch sagen, nicht so richtig so zerrissen. Also es ist ja immer ja, noch so im Mittelfeld, immer so ja, um die 20 Punkte rum.
Gut, sind wir auch so ein bisschen die, in Anführungsstrichen, Fanbrille oder das Wohlwollen haben wir halt immer mit drin, ne? Dass wir die Bond-Welt ja jetzt nicht gänzlich scheiße finden oder die auch neu auf den Prüfstand stellen wollen. Wir kommen ja eigentlich mit einer positiven Haltung da rein. Dann kann man natürlich noch mehr enttäuscht werden, aber ja, vielleicht ereilt uns das Schicksal. Ich bin wirklich gespannt und da können wir den Vorgriff ja schon machen, auch wenn wir noch nicht ganz fertig sind mit der Folge. Moonraker steht ja dann ins Haus. Da bin ich wirklich gespannt so nach dem Film, was jetzt das Buch... Also, ich erwarte von den Büchern jetzt, so ehrlich darf vielleicht auch sein, nicht mehr super viel Krasses, aber da bin ich gespannt halt auch, in welche Richtung die Geschichte geht. Ich glaube nämlich, dass die auch komplett gänzlich verschieden wieder ist.
Ist es auch. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Also, das Buch hatte ich tatsächlich privat mal gelesen und das ist eine andere Nummer. Wie es genau ausschaut, erfahrt ihr dann zumindest im ersten Teil dann in 2 Wochen. Bevor du mir aber aus der Nummer rausschlüpfen kannst, haben wir jetzt noch deine Hausaufgabenkontrolle, nämlich das Quiz. So, jetzt ist es soweit, hast dich fast 1,5 Stunden drücken können. Jetzt kommen die nackten Zahlen. Mein Lieber, wir hatten wie immer 6 Kategorien von Triple Pursuit, James Bond, die maßgeschneidert auf den Film Leider Gottes, Der Spion, der mich liebte, sind. Von diesen 6 Kategorien durftest du 2 bereits während des Films beantworten, hast du auch grandios gemacht. Das war nämlich die Schauspielerfrage und die Drehfrage. Dann gab es ja einen kleinen Totalausfall und einen mittelschweren Totalausfall bei den letzten beiden Ausgaben, nämlich bei der Fahrzeugfrage hast du noch 1,5 Punkt gerettet. Bei der Regiefrage war es leider ein Flop. Aber das macht ja nichts. Das ist alles Schnee von gestern. Es zählt, was heute ist. Wir haben noch 2 Kategorien offen. Ich brauche dich ja eigentlich gar nicht mehr fragen, welche du machen möchtest, weil du machst ja beide heute, ist ja ganz klar.
Absolut.
Es ist nur die Frage, in welcher Reihenfolge du es gerne hättest. Hättest du gerne erst die Auftragsfrage oder die Drehortfrage?
Ach, fangen wir doch an mit der Drehortfrage. Boah, ja, es wird hart heute, glaube ich. Das merke ich schon.
Ist, glaube ich, lösbar. In welchem Land befindet sich nochmal ein Feldlabor von Abteilung Q, welches wir während des Films besuchen?
Feldlabor, wir sind in den Ruinen unten drinne, wo die auch nochmal aufeinandertreffen. Ja, ich würde auf jeden Fall ins nördliche Afrika gehen und nach Ägypten springen, aber ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob das hier noch der richtige Weg ist. Bei Ägypten bin ich gerade ein bisschen am Schwitzen, aber ich nimm's, weil ich habe keine andere Idee.
Ägypten ist richtig. Du hast vollkommen recht.
Puh, da fällt ein Stein vom Herzen. Da bin ich komplett gelöst für die letzte Frage. Kann ich da reingehen?
Das ist vollkommen richtig. Also kurz nochmal, um es einigermaßen einzuordnen, du hast recht, sie treffen sich dann in dieser Ruine.
Auch mit den Russen.
Ne? Genau, zusammen mit den Russen und gucken sich dann auf dem Dia-Projektor die Sachen an und wir kriegen noch ein paar nette Gadgets gezeigt.
Und die kommen dahin unterschiedlich und laufen quasi gleichzeitig rein, hier Bond und die gute Amasova. Die, davor hat sie ihm nämlich noch auf dem Boot mal kurz gezeigt, was sie kann, sagen wir es mal so.
Welche Gadgets sie am Start hat.
Ja.
Gut, letzte Frage und jetzt gilt's. Also du stehst bei 2,5 Punkten, du hast gesagt, 3,5 Punkten sogar, 4 Punkte
waren dein Anspruch. Ja, da bin ich schon unterschlagen, ich glaub's ja nicht, ey, wirklich,
ja,
meine famose Leistung wird...
Okay, das heißt sogar mit einem kleinen Tipp kannst du auf deine 4 Punkte kommen, wenn du noch den halben machst oder du machst souverän mit dem Ganzen, verwandelst den Elfmeter. Ich lege ihn dir erstmal auf den Punkt mit der Frage, wie tötet Bond Sergej Barsow?
Ja. Wir müssen noch mal kurz beim Sergej überlegen, aber Sergej, den hat er in der Bar getroffen da irgendwo, ne? In so einem, bei so einem schönen Aperitif.
Das ist nicht richtig.
Das ist nicht richtig. Shitte. Boah, beim Sergej bin ich ein bisschen. Da bin ich gerade ein bisschen lost tatsächlich.
Okay, ich gebe dir einen
ja,
Tipp.
Darf
der Tod von Sergej führt später zu Konflikten. Im späteren Handlungsverlauf.
Ja. Oder war... Nee. Nee, habe ich gerade wenig Ansatz tatsächlich.
Der Kill ist, glaube ich, auch der erste, der im Film passiert.
da habe ich jetzt kurz dran gedacht, das wäre dann der Dude, der vom Haus runtergestoßen wird, meine ich, von den Hausdächern, nach irgendwie einem kleinen Kampf, als er da in irgendeiner Villa hier zu Besuch ist und irgendjemand treffen will und dann, nee, es wird immer schlechter, ich krieg's nicht zusammen, ja, die müssen wir, glaube ich, rauslassen, aber wir sind über der Hälfte, ich bin froh.
Ja.
Der Name sagt mir sogar irgendwie was, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, so habe ich noch nie gehört, aber ich krieg den gerade gar nicht zugeordnet.
Okay.
Schade war's.
Sergej Basow war der ich weiß gar nicht, Freund oder mehr sogar von Anya Amasova und es gab eine Pre-Title-Szene, wo James in den, ich glaube, Schweizer Alpen unterwegs verfolgt wurde und Sergej dann mit seinem Skistock erschossen hat.
Schade, da auf den wäre ich nie gekommen. Nee, ich dachte, es wäre wirklich mehr im Film drin. Aber hat ja trotzdem eine Relevanz für den Film, absolut.
Genau. Aber trotzdem, wie du schon gesagt hast, über der Hälfte, 3,5 Punkte abgeräumt. Aber wir haben immer Optimierungspotenzial.
Da dürfen unsere Zuhörer gerne mal in die Kommentare schreiben, ob sie da besser abgeschnitten hätten bei den ganzen Fragen. Ich finde, das wäre spannend zu hören, ob ich mich da besonders schlecht verkaufe oder ob das Sachen sind, die man wissen muss, wenn man den Film ein, zwei Mal gesehen hat.
Aber ab nächste Ausgabe, also in 2 Wochen, da kannst du wieder richtig glänzen, weil da geht es ja um deinen Lieblingsfilm Moonraker. Mhm. Und da sehe ich eigentlich, ich müsste nochmal nachgucken, wie du in den Folgen abgeschnitten hast rund um den Film. Aber wenn du da schon 2 Punkte gemacht hast, dann sehe ich da auf jeden Fall die 6 stehen. Ist ja gar kein Problem für dich.
Absolut. Mit weniger als 5 gebe ich mich da nicht zufrieden. So, jetzt haben wir wieder groß rausgehauen und wir werden dann wieder bei 3, 3,5 landen, vielleicht, wenn es gut läuft. Naja.
Gut, lass uns das Ding zu einem Ende bringen. Wir haben das Buch auch beendet. Also, wir haben es jetzt schon mehrmals gedroppt. In der nächsten Ausgabe widmen wir uns Moonraker. Hoffen schwer darauf, dass das Buch besser abschneidet als der Film. Der war ja für uns beide jetzt nicht das Gelbe vom Ei, weil einfach zu futuristisch und zu realitätsentfernt.
Ja.
Wie das dann im Buch rüberkommt, das sehen wir. Wir freuen uns auf jeden Fall. Mir hat es wieder richtig Spaß gemacht. Wir haben richtig viel abarbeiten können. Ein gutes Ranking, finde ich, ein solides Ranking, was den ganzen gute Einordnung schafft. Und ich freue mich dann darauf, mit 2 Wochen wieder mit dir Moonraker präsentieren zu dürfen.
Ich auch, freue ich mich sehr drauf. Vielleicht ja mal auch ein Buch, was ein bisschen besser abschneidet. So wie ich es verstanden habe, hast du es schon mal gelesen. Aber an der Stelle wollen wir jetzt ja nicht spoilern. Ich bin dann auch auf deine Expertise gespannt, wenn du da ein zweites Mal reinschmökerst. Mhm. Insofern, ich freue mich wie immer, wünsche dir erstmal bis dahin eine gute Zeit und unseren Zuhörern innen viel Spaß. Es steht ja auch bald wieder eine neue Monatsfolge ins Haus, die auch nicht verpassen.
Genau, bleibt dran, bleibt uns treu und wir versorgen euch weiterhin mit jede Menge Content rund um die Bond-Welt. Also, das bleibt mir nur noch zu sagen.
Die Frage wäre dann, um da noch anzuschließen, ist es dann der Bond-Tent? Okay, da besser wird es halt nicht mehr. Wir können rausgehen. Ich wünsche dir was.
Alles Liebe, alles Gute.
Ich hoffe, du rufst mich nächstes Mal wieder an.
Weiß ich noch nicht.
Vielleicht habe ich dann was Besseres auf Lager.
Macht's gut.
Macht's gut.